Tim, ich dachte, du wolltest das Intro machen, hast du mir gerade gesagt.
Nee, das Intro machst du, ich mach die Vorstellung.
Ah, okay, dann machen wir das so rum. Kein Problem. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Und heute haben wir mal wieder einen Gast. Wir sind also nicht alleine. Und dieser Gast hat schon relativ viel erlebt. Wir machen das mal wieder so, dass ich ein paar Sachen erzähle. Diesmal ich, nicht Olli. Was derjenige bisher schon gemacht hat. Er hat eine Ausbildung zum Destillateur gemacht bei der Altenburger Destillerie und Likörfabrik. Hier direkt bei uns um die Ecke. Und hat dort, ich glaube, 2018 seinen Abschluss gemacht und das Ganze mit guten und sehr guten Noten sogar. Er ist Motorradfahrer. Er hat bereits in Deutschland, im Libanon, in Mexiko, Norwegen, England, Italien und Schottland Whisky gebrannt und auch andere Spirituosen, nicht nur Whisky. Und ist aktuell unterwegs, sowohl als unabhängiger Abfüller, Berater, Destillateur. Er experimentiert sehr viel, forscht und versucht im Endeffekt Whisky so wie früher herzustellen, beziehungsweise den Geschmack des Whiskys, so wie er früher mal war, heutzutage wiederzubeleben. Und er ist heute zu Gast bei uns im Dram Good Podcast. Herzlich willkommen, Benedikt. Wow. Von Spheric Spirits.
Wow, vielen lieben Dank für die tolle Intro und ich bin begeistert von deiner Recherche.
Instagram Klasse. Macht's möglich.
Ja, allerdings.
Hat das alles gestimmt?
Doch, auf jeden Fall. Eine kleine, kurze Zusammenfassung mancher Dinge. Das stimmt.
Ja.
Genau. Ich bin halber Brite, halber Deutscher, habe mein halbes Leben in Deutschland verbracht, dort aufzuwachsen und habe die restliche Hälfte meines Lebens primär in Großbritannien verbracht und ex-britischen Kolonialgebieten wie Hongkong, Singapur, Australien, ja, okay. Schottland, England. Ja. Und bin primär in Leipzig und Barcelona zu Hause.
Okay, sehr schön. Und für die Hörer da draußen, ihr wisst ja, wir nehmen per Zoom auf und aktuell bist du in Barcelona und das macht es möglich, im Endeffekt, ohne dass wir uns jetzt hier persönlich gegenüber sitzen, dich heute hier zu Gast zu haben.
Genau, ja, ich überwinter oder überpandemiere. In Barcelona.
Genau. Da direkt mal gleich die erste Frage zum Wetter. Gerne. Müssen wir neidisch sein auf dich in Barcelona gerade? Oder?
Es ist wechselhaft. Okay. Es gibt schon so den einen oder anderen Tag, wo man neidisch sein kann.
Ja, vor allen Dingen einfach mal wahrscheinlich schnell mal raus ans Meer gefahren. Da bin ich schon ein bisschen neidisch. So ein bisschen habe ich aktuell Sehnsucht nach dem Ozean oder zumindest mir würde schon die Ostsee reichen.
Naja.
Sehr schön. Erzähl doch mal, wie bist du für diejenigen, die dich auch jetzt nicht kennen, ich denke, das werden schon einige sein. Du hast ja aber trotzdem schon sehr, sehr viel gemacht in Richtung Spirituosen, schon allein mit deiner Ausbildung. Wie bist du dazu gekommen?
Der Hintergrund ist dieser. Ein sehr guter alter Freund von mir, dessen Vater ist Architekt und hatte viele Aufträge in Asien und hatte dadurch eine extrem große, interessante Whisky-Sammlung unabhängiger Abfüller, die er meistens als Geschenke bekommen hat. Und seitdem, ich würde sagen, 16. Lebensjahr, haben wir dann öfters mal ein Gläschen vorgestellt bekommen, ja. Um zu realisieren, dass Destillate Kultur ist und unterschiedlichste Orte auf dieser Welt unterschiedliche Möglichkeiten gefunden haben, ihre eigenen Rohstoffe teils sogar auf unterschiedlichste Art und Weise enzymatisch zu vergärbaren Zucker zu verwandeln, dann zu vergären und zu destillieren. Und nicht nur die Welt des Smirnoffs ist, wie so der Durchschnitts-16-Jährige normalerweise denkt. Und dass vor allem zentral Europa, was Obstbrände angeht, viel Kultur bewahrt und natürlich Rest Europas sehr viele interessante Destillate aufweist, wie zum Beispiel Whisky. Und ich habe mein erstes Studium, mein Bachelor in Finanzen gemacht, bin dann anschließend nach Indien und nach Hongkong, um dort zu arbeiten. Und habe realisiert, dass ich ein extremes Interesse für Kultur habe und ich aber keine Nische habe, auf die ich mich fokussieren kann bei meinen Reisen.
Ja.
Und habe dann herausgefunden, dass es knapp 50 Destillerien in der Dachregion gibt, die dich ausbilden können zum Destillateur und es eine Schule dafür gibt, die in Dortmund ist.
Ja.
Und dass eigentlich sehr viel Wissen, Ressourcen, auch europäische Gelder in diese Schule gehen, um diese 10 bis 20 Destillateure jedes Jahr auszubilden. Mhm. Und damals habe ich mir gesagt, okay, wenn ich ein Unternehmen finde, das zu mir passt und das dazu bereit wäre, mich auszubilden für die 3 Jahre und mich parallel zu dieser Schule schicken kann, dann würde ich meinen Job in Hongkong aufgeben und das durchziehen. Dadurch, dass ich aber schon Mitte 20 war und sehr klare Vorstellungen hatte, war es nicht so leicht, ein Unternehmen zu finden, bis ich der Altenburger Destillerie über den Weg gekommen bin, die 2004 massenweise Single Malt Scotch Whisky gekauft hat, weil sie auf dem Radar hatten, dass es in naher Zukunft nicht mehr unabgefüllten Single Malt zu exportieren gibt. Mhm. Dadurch, dass die Altenburger Destillerie Verträge hatte, haben sie dann halt, so viel ich weiß, damals knapp 100.000 Liter gekauft. Verträge sind weggebrochen und es gab massenweise dieses wirklich interessanten 5-jährigen offiziellen Whisky in diesen Stahlcontainer seit 2003. Und 2015 wurde das Unternehmen aufgekauft und der neue Eigentümer hat den Schatz gefunden oder hat realisiert, dass es was Besonderes ist und meinte, dass meine Ausbildung damit in Verbindung gebracht werden würde, dass wir damit was Ordentliches machen müssen.
Ja.
Und so ist dann die Osterland Whisky-Kollektion entstanden, wo wir ein altes Kartonagenlager ziemlich aufwendig umgebaut haben in ein neues Lager. Mhm. Ich mit dem Stefan Müller knapp über 200 Fässer gekauft habe und dann diesen Single Malt transferiert habe, in diese Fässer transferiert habe. Und als dieses Angebot damals telefonisch gemacht wurde, habe ich mich entschlossen, okay, ich werde nach Altenburg ziehen. Habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, wo Altenburg ist. Ich fand es sehr charmant. Mal wieder extrem kulturreich. Als Deutscher mal was ganz Neues.
Also, gebürtig also From Hongkong to Altenburg klingt wie aus so einem schlechten Film. Ne? So.
Und das Lustige ist, als ich angekommen bin, meinten die meisten, sie hätten einen Asiate erwartet.
So, du gesagt hast, du kommst jetzt direkt aus Hongkong. Ja.
Genau, weil der Geschäftsführer es vorgestellt hat, dass ich aus Hongkong komme.
Ja.
Ja. Ja, und ich hatte eine wahnsinnig tolle Zeit. Die 3 Jahre Altenburger Ausbildung habe ich auf 2 Jahre verkürzen können. Und hatte wirklich eine wirklich tolle Zeit. Ich konnte schauen, wie dasselbe Destillat in so vielen verschiedenen Fässern heranreift.
Ja.
und hatte eigentlich die beste Erfahrung, was das Finishing angeht. Mhm. Was mich dann irgendwann mal auch dazu gebracht hat, dass ich kein Fan von Finishing bin mehr. Es ist eine tolle Art und Weise, relativ junges Zeug schmackhaft zu machen, aber gleichzeitig widerspiegelt das dann auch die Eleganz eines Einzelfassabfüllung eines zum alten Schottens. Mhm.
Das war ja auch so ein bisschen der Punkt, wo wir uns kennengelernt haben oder wo ich dich kennengelernt habe. Und zwar standest du in Trebsen auf der Messe und hast eben genau die Produkte der Altenburger Distillerie angeboten. Ich glaube, Red Peaks heißen die, ne? Wegen den roten Spitzen irgendwie der Stadtkirche oder so.
Genau, ja.
Also und die haben ja schon so ein... Hm?
Eigentlich direkt übersetzt, aber bei Red Peaks ist es gelandet.
Ja. Die haben ja aber trotzdem schon mit den Abfüllungen irgendwie so ein bisschen Aufsehen erregt, ne? Die standen, also ich habe, wenn man hier zum Beispiel in Leipzig irgendwie in die Whisky-Läden gegangen ist, dann hat man die schon immer mal gesehen, beziehungsweise, was heißt Whisky-Läden, in die Läden, die Whisky angeboten haben, da hat man die Flaschen gefunden und da standen irgendwie aber maximal so ein, zwei rum, weil die auch relativ schnell wahrscheinlich vergriffen waren, gefühlt zumindest. Und ich habe auch mal probiert, es waren auf jeden Fall so, ich erinnere mich, glaube ich, an ein Rotweinfass war das. Das war schon lecker, ja. Aber auch halt immer noch jung.
Ja. Ja, der Stefan Müller hat das wirklich toll gemacht, marketingtechnisch das bekannt zu bekommen. Und hat natürlich auch ein tolles Netzwerk im Osten. Mhm. Und wir haben auch die Blends ganz gut hinbekommen, laut Auszeichnungen. Und die Leute mochten es. Und dann die Kombination mit meistens um die Fassstärke und diese strengen Limitierungen waren es, wie gesagt, meistens ein bis drei Fässer.
Ja.
Ja, ist ja schon was sehr, sehr Regionales. Genau.
Mhm. Und hattest du die Möglichkeit dort auch schon du hast ja deine Ausbildung als Destillateur gemacht. Du hast gesagt, du hast jetzt vor allen Dingen dort Fässer befüllt, ausgewählt, bestellt, vermehlt, geblendet. Konntest du auch dort destillieren? Und also natürlich ist eine Destillerie, aber das ist ja, glaube ich, ein riesen Schuppen. Ne? Genau. Also kann man jetzt, glaube ich, nicht mit einer schottischen Single Malt Brennerei vergleichen oder mit irgendeiner anderen, die, also die haben die Pot Stills oder nutzen die Kolonnen oder was? Wie funktioniert das dort?
Die hatten eine Pot Still Kolonne, die aber lahmgelegt ist. Ich war in der Forschung und Entwicklung. Mhm. Und ich habe, das waren ca. 80 Produkte, die ich selbst entwickelt habe über die 2 Jahre.
Okay, Wahnsinn.
Da habe ich primär auf Laborequipment destilliert, konnte aber damals schon einiges darüber lernen und war eifrig, überwiegend in Südtirol. Nebenher bei Praktika und habe meine Urlaube dazu genutzt, überall Praktika zu machen. Ja. Nur du hast es auf den Punkt getroffen. Nach der Ausbildung hatte ich extremes Interesse zu destillieren.
Ja.
Und habe dann über ein Jahr hinweg anschließend in 5 verschiedenen Destillerien und einer Küferei in 6 verschiedenen Ländern Praktika gemacht. Angefangen mit der East London Liquor Company in London, dann bei Aurora Spirit Distillery im arktischen Norwegen, also nördlichste Distillerie der Welt. Dann war ich 2,5 Monate in Mexiko und habe auf einer Farm Mezcal produziert. Habe anschließend mein Praktikum bei den Thompson-Brüdern, bei der Donog Distillery machen können. Kleines Wochenendspraktikum bei Klein Liesch. In Südtirol habe ich dann nochmal 2 Monate Praktikum gemacht und anschließend war ich in Cognac bei einer Küferei.
Wahnsinn. Also schon ordentlich rumgekommen, auch was du vorher erzählt hast, ne, dass du schon in deinem, sag ich mal, ersten Berufsleben von Deutschland aus dann, du hast gesagt Australien und Hongkong und dann wieder zurück nach Altenburg, also weltmännisch. auf der Welt zu Hause.
Ich mal schauen, wie die Zukunft aussieht. Covid hat schon wirklich einiges verändert, aber ich war in diesen 10 Jahren Zeitspanne, wo ich als dieser Neugenerationsmensch das ausnutzen konnte.
Ja. Mhm. Was hat dich angetrieben? Also was war der Grund, warum du gesagt hast, ich will jetzt auch noch Mezcal und die Fässer und ganz viele Länder und Brennstile und also was ist der Hintergrund? Du hast gesagt, du bist ein Kulturmensch. War das auch ein Wunsch, die Welt zu sehen? Oder war das tatsächlich so, dass du gesagt hast, irgendwie, ich möchte ganz viel über Destillationen lernen? Oder gibt es irgendwelche anderen Gründe, die dich da dazu gebracht haben, so viel, also das klingt für mich jetzt für jemanden, der relativ fest verwurzelt ist, auch wenn ich viel reise beruflich, aber doch meinen Lebensmittelpunkt relativ fest eingeschlagen habe oder ziemlich fest eingeschlagen habe in den letzten Jahren. Ist das schon ein Gefühl von Unstetigkeit? Ne? Aber nichtsdestotrotz hast du ja auch schon gesagt, ne, mit Begeisterung diese ganzen Dinge auch gemacht. Was treibt dich an?
Genau. Ich habe weiterhin immer einen guten Standpunkt in Deutschland gehalten. Freunde, Familie weiterhin immer gut gepflegt. Aber wie gesagt, die Kultur war das, was mich immer getrieben hat. Also Live-Doku. Ich kann meine eigenen Dokumentationen steuern, anstatt einfach nur vor YouTube mir das Interessante der Welt anschauen. Und wie gesagt, anfangs bin ich oft rumgetrieben und habe alles Mögliche betrachtet, von Natur bis zu kulinarischen Verhalten von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Ländern. Aber wie gesagt, das war sehr breit gefächert. Und dann habe ich irgendwann mal mein Fokus auf die Fermentation und die Destillation gesetzt. Und die Welt ist einfach unglaublich interessant. Und viel zu wenige Leute wissen, was es dort draußen überhaupt gibt. Und das zusammenzufügen und der Welt Einblick zu geben auf unterschiedliche Destillate, finde ich eine unglaublich interessante Nische. Nichtsdestotrotz ist Whisky die Sache, die mich bisher am meisten fasziniert hat, weil es unter anderem auch mit die komplexeste Fermentation oder auch enzymatische Spaltung hat. Im Sinne von Destillation für mich ist ein Werkzeug, es ist eine Art Raffinierung dessen, was man in der Fermentation erzeugt hat. Mhm. Und Frucht ist primär Mono- oder Disaccharide, also vergärbarer Zucker, was bedeutet, man muss die Frucht eigentlich nur in Ruhe lassen und irgendwann fängt es an zu gären. Bei Agaven ist das schon etwas komplizierter, weil der verfügbare Zucker in Form von Inulin verfügbar ist. Das ist eine langkettige, also sind viele Fructose-Moleküle aneinandergereiht mit einem Glucose-Molekül am Ende. Das kann man aber relativ leicht mit Hitze spalten zu vergärbaren Zucker, damit dann Mikroorganismen daran Appetit finden können. aber Whisky oder Getreidestärke ist einfach sehr viel komplexer. Und Wir Europäer haben durch die Biochemie der Melzung, also die Keimung des Getreides und dann den Halt der Keimung, einen Weg gefunden, Stärke zu spalten. Aber andere Kulturen, wie zum Beispiel die Asiaten, haben Aspergillus, also ein Pilz, wie wir mit Hunden so gezüchtet, dass er für uns nicht schädlich ist, sondern dass er auf dem feuchten oder dann gedämpften Getreide oder Reis Wurzeln schlägt, das Getreide dann mit Enzymen injected und dann den simpleren Zucker essen kann oder verarbeiten kann. Und das ist auch wieder schon extrem interessant. Genau, das heißt, der erste Schritt, das Melzen oder die enzymatische Aufspaltung des Zuckers ist eine sehr komplexe Sache. Und das Spektrum an Mikroorganismen, das man dazu nutzt oder die Art und Weise, hat einen extremen Einfluss auf den Geschmack. Und das ist erst der erste Schritt, den die meisten Destillateure, wie zum Beispiel die meisten in Schottland, überhaupt nicht realisieren. Bei denen fängt Whisky beim Bierbrauen an. Dieser Aspergillus oryzae zum Beispiel hat Enzyme, die nicht nur die Stärke abbauen, sondern auch Proteine. Das heißt, man hat ein Glutamic Acid zum Beispiel, Geschmacksverstärker.
Ja.
Bekannt bei den Chinesen. Das heißt, man hat einen Umami-Effekt, der bei der Destillation auch mit übergeht. Genau, und dann geht es halt weiter mit der Fermentation. Und das ist etwas, was ich bei den Thompson-Brüdern gelernt habe. Nicht nur war mein Gehalt bei den Thompson-Brüdern das tägliche Aussuchen eines Whiskys hinter deren Bar, und es ist ja zweimal hintereinander weltbeste Bar gewesen.
Ja, die Donau Castle Bar war das, ne?
Ganz genau, ja.
Ja.
Da wurden mir das erste Mal die Augen geöffnet, was es heißt, Whisky aus den 60ern, 70ern zu verkosten. Als Abschluss habe ich einen schottischen Single Malt von 1878 bekommen, dass die Jungs einer kanadischen Auktion ersteigert haben.
What? Also, Wahnsinn.
Whiskys verkosten, die eigentlich nicht mehr unerreichbar sind.
Ja.
Und mir ist primär aufgefallen, oder das war meistens etwas, was mir die Thompson-Brüder beigebracht haben, ist die Komplexität, die in den Whiskys zu finden ist. Und das war schon vor 3 Jahren, und vor knapp 4 Jahren haben die Thompson-Brüder angefangen, ihren Whisky zu machen, haben seitdem bestimmt auch sehr viel gelernt. Ja. Und damals wurde halt mit kommerziell verfügbaren Hefesorten experimentiert, Fermentationsdauer. Und mir wurden die Augen geöffnet, was es bedeutet, Mikrobiologie zu verstehen. Mhm. Das ist aber etwas, was mir die Thompson-Brüder nicht beibringen konnten. Also habe ich mich bei der Harry Watt University in Edinburgh beworben, wurde angenommen, dort mein Master zu machen und mit Fokus auf Mikrobiologie. Und das habe ich dann nach meinem Praktikumsjahr eingeschlagen und habe letztes Jahr abgeschlossen.
Glückwunsch dazu nochmal. Ist ja auch ein Name, die Uni, zumindest in der Branche. Und was mich gerade wundert, du hast deinen Master dort gemacht. Funktioniert das wie bei uns? Deine Ausbildung hat dann im Endeffekt wahrscheinlich als Bachelor's Degree gezählt und dann konntest du dort den Master machen, oder wie hat das funktioniert?
Nein, dadurch, dass ich 2009 bis 2012 meinen Bachelor in Finanzen in London gemacht habe, konnte ich dann meinen Master darin machen, was normalerweise von der Uni nicht akzeptiert wird. Dadurch, dass ich aber die Ausbildung hatte und mein Notenschnitt ist zugelassen hat, wurde ich angenommen.
Mhm. Sehr cool.
Genau. Und da wurde mir primär die schottische Art und Weise beigebracht, einzumeischen und zu fermentieren. Infusion Mashing, Decoction Mashing, also nicht das, was man so in Deutschland mitbekommt. Mhm. Meine Schule wurde auch mit den Brauern geteilt, und einer meiner besten Freunde, Ben Palmer, war Brauer. Das heißt, ich konnte durch den schulischen Prozess viel lernen, auch über das deutsche Brauen. Und Die Biochemie ist dieselbe, aber die Schritte sind doch etwas anders. Mhm. Das heißt, ich habe meine Liebe für traditionelle Art und Weise Scotch Whisky zu machen. Und ich finde es toll, in diesem Rahmen zu arbeiten. Also man darf nur Hefe hinzugeben, keine Bakterien. Nur Eiche. Man darf das Wasser nicht manipulieren und nur Gerstenmalz. Und die Komplexität, die man aus diesem Rahmen gewinnen kann, ist absolut faszinierend. Und ich finde es toll, dass die Produkte, die wir herstellen, der Welt zeigen können, dass wir es nach den Richtlinien der SWA produzieren. Und wenn wir es schaffen, wie momentan eine Fermentation in Norwegen zeigt, extreme Mango-Aroma und Spitfire Pineapple allein schon in die Fermentation zu bekommen, dann wer weiß, was man da noch alles machen kann. Und wie gesagt, ich versuche immer diese tropischen Fruchtaromen wieder zu erwecken. Ich habe meine eigene Theorie entwickelt, warum die Whiskys, schottischen Whiskys aus den 60ern, 70ern so tropisch fruchtestrig sind. Meine Vermutung ist, dass früher einfach sehr viel dreckiger gearbeitet wurde. Das heißt, die Leitungen waren dreckig, die Washbacks waren dreckig, die Hefen hatten nicht mehr die High Viability. Das heißt, man hatte sehr viele Mikroorganismen, viele Bakterien, die viele Säuren produziert haben. Mhm. Und diese Säuren reagieren mit Alkoholen, die ebenfalls bei der Gärung natürlich zustande kommen, zu unterschiedlichsten Estern. Und vor allem dann während der Destillation in der Wash Still, wo dann nochmal für viele, viele Stunden diese Energie in diesen chemischen Pot versetzt wird, entstehen unglaubliche Ester. Aber heutzutage, because of health and safety, kann man natürlich so nicht mehr arbeiten und die SWA erlaubt es nicht, Bakterien hinzufügen, was bedeutet, wir müssen auf andere Art und Weise Wege finden, diese Komplexität und diese tropischen Fruchtaromen wieder ins Destillat zu bekommen. Und das machen wir durch die Betrachtung der Mikrobiologie. Mhm. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine Kollaboration mit Negnien eingegangen.
Ja.
Wo wir einen bestimmten Mikroorganismus, wo wir leider noch nicht so viel dazu sagen können, isoliert bekommen haben, der Thiole produziert, die zum Beispiel beim neuseeländischen Cabernet Blanc tropische Fruchtaromen ins Glas erwecken.
Ja.
Und die Ergebnisse waren positiv. Das Newmaker ist ein bisschen wie so ein Tutti-Frutti-Hubba-Bubba.
Okay.
Mal schauen, wie der sich entwickelt. Und vielleicht muss ich erstmal ausholen, wer wir sind und was wir machen, dass man versteht, was diese Kollaborationen sind, von denen ich gerade...
Ja, ich würd kurz zwischendrin nochmal eine Anmerkung machen, denn dein Weg, den du nach deiner Ausbildung gegangen bist, also du warst in der Altenburger Destillerie, warst dann fertig dort und für mich ist es ganz klassisch für Handwerk, was du gemacht hast. Handwerker, die einen Handwerksberuf erlernen, gehen ja im Endeffekt nach ihrer Gesellenprüfung auch auf Wanderschaft, arbeiten in verschiedenen anderen Handwerksbetrieben, sammeln dort Erfahrungen, entwickeln sich dort auch total weiter. Und das ist ja im Endeffekt auch überhaupt nichts anderes als das, was du gemacht hast, nur mit dem Handwerk Destillation und eben mit verschiedenen Spirituosen. Das ist für mich 1:1 genau der gleiche Weg, wie den ein traditioneller Handwerker gegangen ist.
Das stimmt. Nur, dass ich dann ganz stark in die Wissenschaft noch eingeschlagen bin.
Aber das ist ja okay. Mhm.
Ich hätte noch eine Frage, bevor du zu der Vorstellung kommst, was ihr so macht. Also sorry, ich muss da jetzt mal nochmal einhaken, sonst kriege ich die Kurve nachher nicht wieder zurück. Du hast viel über die Prozesse gesprochen, die mit der Fermentation beginnen. Jetzt haben wir ja in der aktuellen Diskussion um Whisky auch oft das Thema Terroir.
Und absolut.
Welche Getreide, wo angebaut, Biodynamik, wann wird geerntet, etc. etc. Also eine, auch eine sehr komplexe Diskussion an sich schon, die quasi schon in der Produktion der Rohstoffe irgendwo begründet ist und wie die Art der Produktion und welche Rohstoffe man verwendet, zu welchen Ergebnissen führt. Also Beispiel, wir hatten die dänische Distillerie Thy-Whisky hatten wir in unserem Podcast. Und die haben sich von so einer Samenbank altes, verschollene Gerstensorten geholt und züchten die seit 8 Jahren immer mit dem Versuch, also auf bestimmten Feldern, da immer mehr von zu bekommen. Also aus so einer kleinen Kaffeetasse voller Getreidekörner sind die mittlerweile bei einem Feld nach 8 Jahren, wo die sagen, jetzt können wir anfangen, damit auch was zu produzieren. So irgendwelche Sorten, die seit den 60er, 50er Jahren gar nicht mehr existent sind. Ganz miese Ausbeute, ganz anfällig für Schädlinge etc., aber eben mit einem ganz anderen Geschmacksprofil. Ist das auch was, was du als ein Thema siehst, warum sich die spirituose Whisky verändert hat von den 60ern bis heute, weil auch einfach das Ausgangsprodukt, der Rohstoff, nicht mehr da ist? Und glaubst du auch, dass das Thema Rohstoffe, wo angebaut, in welcher Form, wie geht man um mit diesen Rohstoffen, dass das eine Rolle spielt eben für das Ergebnis des Destillats?
Sehr guter Punkt. An der Uni hatten wir Gerstenzucht, Gerstenmorphologie und auch meine Abschlussarbeit war auf der Landrace Gerstensorte Heder aus Skandinavien, die in diesem arktischen Klima wächst und auch viel verwendet wurde vor dem Zweiten Weltkrieg, wo es einfach nicht logistisch rentabel war, sich aus anderen Orten Getreide zu beschaffen. Und da sind wir momentan im Prozess, dieses Getreide für Whisky anzuwenden. Dazu komme ich dann aber ein bisschen später. Mhm. Die Thompson Brothers sind ja unglaublich bekannt dafür, dass sie alte Landrace Heritage Barley Varieties, also Gerstensorten, verwenden. Aus dem Spektrum Whisky-Industrie heutzutage ist es unwichtig. Ich sage das ungern und ich protestiere dagegen, aber der wichtigste Aspekt bei der Alkoholherstellung ist natürlich der Zuckergehalt. Das heißt, der Embryo muss so klein wie möglich sein und der Endosperm, also der Stärke, Beutel des Getreidesamens muss so groß wie möglich sein, weil der, wie gesagt, dann das Zucker enthält. Und der Embryo muss groß genug sein, dass er genügend Enzyme entwickeln kann für die Stärkeaufspaltung, aber trotzdem klein genug, dass er so wenig Platz einnimmt wie möglich, weil das wiederum der Stärke, den Stärkeanteil beeinflusst.
Ja.
Und dadurch, dass sehr effizient heutzutage in Schottland gearbeitet wird, ist der Geschmack des Getreides selber etwas zu vernachlässigen, denn die Fermentation ist sehr schnell. Das Getreide ist heutzutage Concerto, etc., diese Varieties, ja, die heutzutage verwendet werden. Da ist der primäre Anteil einfach nur Zucker. Und eine Sache, die die Obstbrenner wissen, ist, eine Maische wird nicht gezuckert, denn Zucker, der hinzugefügt wird, ist einfach nur leere Energie, die zu Alkohol verarbeitet wird, als neutralen Alkohol, und dann das fruchteigene Aroma streckt. Und ähnlich ist es beim Getreide auch so. Nur ist beim Whisky primär der meiste Anteil des Aromas aus der Fermentation und der Lagerung. Und daher ist es so ein fraktionell kleiner Anteil, der aus dem Getreide selber kommt, dass es in der Industrie zu vernachlässigen ist. Wenn man jetzt aber anders arbeitet, und sehr viel niedrigere Ausbeuten hat. Wir reden von 200 bis 300 Liter Alkohol auf die Tonne, anstatt 420, was Diageo rausholt, sieht man, dass natürlich das Getreide dann schlagartig sehr viel mehr Wert einnimmt. Und wo es vielleicht über die Threshold geht, dass man das Getreide selber dann zu schmecken bekommt. Mhm. Und ich finde es wirklich interessant, wo es hingeht. Ich bin kein Fan davon, dass viele Destillerien heutzutage unterschiedliches Malz verwenden, also mit unterschiedlichen Röstgraden. Meiner Meinung nach sind das diese Maillard-Reaktionsprodukte sehr dominante und starke Aromen, die den anderen filigranen Noten der Fermentation oft im Weg stehen und wieder einfach nur eine Erfindung der schottischen Whisky-Industrie ist, um eine schnelle, langweilige Fermentation und schnelle Fasslagerung einfach ein Destillat, das daraus stammt, etwas komplexer zu machen, indem man einfach ein bisschen Röstaromen mit reinhaut.
Okay.
Interessant, experimentell finde ich das toll zu betrachten, ist aber nicht etwas, mit dem ich gerne arbeite.
Ist das dieses Chocolate Malt, was zum man Beispiel öfters mal liest?
Okay. Das ist dann halt mit Dark Malt die höchsten Röstgrade, die man findet.
Ja.
Die kann man natürlich auch nicht komplett verwenden, weil die sind enzymatisch tot, sondern sind dann wirklich nur Zucker und Geschmack, was der Maische zugefügt wird. Ähnlich ist es ja auch mit dem Torf. Ich liebe Torf, aber Torf muss im Einklang sein mit Ester. Und einfach nur langweiliges Destillat ordentlich zu torfen, dass man nach 5 Jahren wie Artback einen Whisky verkaufen kann, der dann primär nur nach Torf schmeckt und neue Eiche, ist für mich Cheating. Die Amerikaner sind dafür bekannt, dass man einen Whisky nach 2-3 Jahren schmackhaft verkaufen kann, indem man es einfach mit Holz überdonnert. Das ist nicht, was die Schotten zu ihrem Ruf gebracht hat. Also warum jetzt da reinlenken und mit einem guten schottischen Ruf sich die Finger vielleicht verbrennen? Ja, das ist dann wieder Geld. Mhm.
Schwierig, also das stimmt. Ich verstehe natürlich die Industrie, ne? Die Nachfrage ist riesig. Auf der anderen Seite fällt uns das ja auch als Genießern auf, dass der Vergleich von aktuellen Abfüllungen und älteren Abfüllungen, das ist ja wirklich teilweise wie Tag und Nacht. Ne? Wir haben heute kurz schon am Telefon drüber geredet. Wir nehmen einen simplen, selbst einen Blend, ne? Johnny Walker, Black Label. Wenn wir den aus den 70ern oder so nehmen, ist das kein Vergleich mit dem gleichen Produkt, was wir heute bekommen. Es sind zwei komplett unterschiedliche Produkte im Endeffekt.
Absolut. Ja. Absolut. Sehr schade. Und wir sind die wenigen, die dazu bereit sind, das Kapital aufzubringen, solche Flaschen zu kaufen, um unser Wissen insofern zu erweitern. Ja. Die Laie wird nie die Möglichkeit bekommen, überhaupt den Vergleich zu machen. Das heißt, irgendwann mal kann es sein, dass der gute alte Ruf der Schotten in Vergessenheit rät.
Ja. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt inzwischen ja, du hast gerade schon Nick Neen angesprochen, wir beide sind Fans von Daftmüll. Ich habe mich in letzter Zeit auch viel mit der Donauch-Brennerei und den Thompson Brothers beschäftigt. Also. Es sind ja schon Ansätze gerade da, die in eine andere Richtung gehen als der Großteil der schottischen Brennereien aktuell. Ne? Ist ja schon löblich, auch wenn es wenige sind, dass es die Tendenz trotzdem schon gibt.
Genau, das Problem ist, dass sich das fast keiner leisten kann. Welche Craft-Distillerie hat schon die Möglichkeit, etwas zu produzieren, was man erst in 30 Jahren ernten kann?
Ja.
Und die meisten haben Investoren im Nacken, was wir zum Beispiel haben, die das nicht ermöglichen. Kurz zusammengefasst, was die Schotten auszeichnet, abgesehen von der damaligen etwas komplexeren Fermentation, ist nun mal auch die die Lagerung. Und da kam der Geiz der Schotten denen lustigerweise zugunsten. Ja, man hat nicht die neuen Fässer kaufen wollen, sondern man hat halt das genommen, was man bekommen konnte. Und das waren meistens recht ausgelutschte Fässer. Was heißt ausgelutscht? Also Fässer, die nicht mehr sehr extraktreich sind. Ich vergleiche ein Fass immer gern mit einem Teebeutel. Ja. Okay. Guter grüner Tee ist beim zweiten und dritten Aufguss auch noch gut. Man muss aber länger ziehen lassen.
Ja.
Aber die starken, aggressiven Tannine sind nicht mehr vorhanden, die sind im ersten Aufguss. Und deswegen wird in China oft der erste Aufguss auch weggeschmissen. Und ähnlich ist es auch bei Whiskyfässern. Man sollte lange in, dementsprechend was die Lagerzeit ist, aber mein Wunsch ist es, sehr lange in einem Fass zu lagern, das für diesen Zeitraum den perfekten Extrakt Restbedarf hat.
Ja.
Und eine nächste interessante Sache, die mir an der Universität aufgefallen ist, ist, dass das Wassermolekül kleiner ist als das Ethanolmolekül. Was bedeutet, Wasser geht schneller aus dem Fass wie Alkohol.
Ja.
Was dazu führt, dass der Alkoholgehalt steigt. Was man.
Unter welchen Bedingungen ist jetzt die Frage, ne?
Ganz genau, es gibt nämlich, ich glaube, 12 Bedingungen. Wenn man aber ganz simpel sagt und das Fass als Membran zieht, dann würde das passieren.
Ja.
Einer der Gründe, warum die Schotten so besonders sind, ist, weil sie diese Bedingungen haben, dass verhältnismäßig circa 1:1 Wasser und Alkohol verdunstet, weil es einfach kalt und feucht ist. Was man beachten muss, ist, in vielen Destillerien in den USA zum Beispiel, darf man nur mit 62,5% Alkohol ins Fass, legal, weil der Alkohol steigt und nach 3-4 Jahren irgendwann mit der Alkoholgehalt zu hoch ist, oft bei 70-80%.
Ja.
Man hat trotzdem einen Angel Share, also einen Verlust an Flüssigkeit. Sagen wir mal, nach 5 Jahren ist das Fass halb voll, was nicht stimmt, aber gehen wir mal davon theoretisch aus. Es hat aber 80% Alkohol, also muss man dieselbe Menge an Wasser wieder hinzufügen, damit es auf Trinkstärke geht. Was bedeutet, es gab eigentlich quasi keinen Verlust bis auf ein bisschen Alkohol. Bei den Schotten hat man nach, sagen wir mal, 5 Jahren wieder quasi wieder 50%igen Verlust. Der Alkoholgehalt ist aber ebenfalls gesunken. Was bedeutet, man kann es nicht mehr mit Wasser auffüllen und hat dadurch ein Konzentrat. Und schottische Whiskys haben aus dem Grund oft diese Intensität. Was bedeutet, man muss die Lagerbedingungen der Whiskys so führen, dass es dazu kommt. Und die Schotten waren einfach die Glückspilze in den letzten paar hundert Jahren, die aus deren Geiz die günstigen Fässer hatten, was zu langen Lagerzeiten führte, und dann die Umgebungskonditionen hatten, dass es zu diesem Konzentrationsverfahren kam. Und das ist etwas, was man realisieren muss und auch zu schätzen haben muss, wenn man etwas replizieren möchte.
Replizieren ist, glaube ich, gut. Das passt.
Wenn man sich jetzt heute irgendwie ältere Whiskys kauft, ich sage jetzt mal Einzelfässerabfüllung, Fassstark, 25, 30 Jahre plus, dann haben die ja irgendwas zwischen, ich sage jetzt mal 42, 43 und 50% irgendwie. Es gibt aber doch starke Abweichungen. Manchmal hat man auch was da drüber liegt. Es gibt auch irgendwie von Glenfarclas mal einen 30-Jährigen, der noch mit 105 Proof, also mit diesen 60% abgefüllt wird. Heißt das, dass das Fässer sind, die halt in einer bestimmten Ecke im Lagerhaus lagen oder wo das Mikroklima besonders war oder vielleicht das Holz einen Einfluss hatte, dass der Alkohol, das Verhältnis Alkohol-Flüssigkeit sich anders entwickelt hat? Aber es ist ja kein Standard. Ne? Also es ist ja, oder war ein heißer Sommer oder war ein besonders kalter Winter dazwischen? Oder hast du da Infos, woran das liegt?
Ganz genau. Meistens hat es damit zu tun, dass es nicht ganz so feucht war. Oder wechselhaft feucht. Das sind aber dann diese eins von vielleicht 1000 Fässern, die als unabhängiger Abfüller so begehrt sind. Wir als Spheric Spirits zum Beispiel haben ein Fettekernfass gekauft, das nach 24 Jahren noch bei 60% saß. Und mit dem Kauf haben wir auch die Versicherung bekommen, dass es genau dort bleibt, wo es ist. Denn, wie du schon meintest, nach 25, 30 Jahren tendiert das Fass irgendwann mal auf die 40 zu und es muss abgefüllt werden. Deswegen ist es so unglaublich rar, Einzelfassabfüllungen in hohem Alter zu finden. Es ist leicht, ein Fass mit 60%, das 30 Jahre alt ist, mit einem zu mischen, das auf die 40 zugeht und dann eine Abfüllung von einem 50 Jahre alten Fettekern zu machen, aus mehreren Fässern. Aber eine Einzelfassabfüllung zu finden, die nach 50 Jahren weiterhin noch am Leben ist und nicht auf oder unter die 40 kommt, das ist das sehr besondere Fass. Und deswegen haben wir dieses Fettekernfass gekauft, denn wir hoffen uns, dass es unter diesen Lagerbedingungen vielleicht mal auf die 40, 50 zugeht.
Cool. Krass.
Eins in,
du hast,
in Hunderten.
Ja, aus dem Lager. Du hast öfters gesagt, wir machen das oder wir haben jetzt das Fass gekauft. Erzähl doch mal kurz was, wer sind denn wir?
Gut, wir sind Claudio Schöller und ich. Claudio ist Physiker, hat 3 Jahre in Vancouver Physik studiert und dann noch 2 Jahre Physik in Leipzig. Lebt derzeit auch in Leipzig, hat in London Finanz und Business studiert und macht für Spheric Spirits Strategie und Bürokratie, sodass ich mich auf Produktion fokussieren kann.
Ja.
Wir sind beide 50-50 als Partner da involviert. Und noch eine wichtige Person bei uns im Unternehmen ist ein Mexikaner, Alejandro als Puro, der mit mir ebenfalls in Edinburgh studiert hat. Er ist zwar nicht in der Firma beteiligt, aber hat Anteile von vielen Projekten, die wir machen. Und er ist mehr Anthropologe und Destillateur jetzt als alles andere und hat in seinem Vorleben das Terroir auf Mezcal studiert. Ist also durch ganz Mexiko gereist, hat geschaut, welches Klima, das ja in Mexiko sehr stark am Schwanken ist, dementsprechend wo man ist, Auswirkungen auf die Mezcal-Produktion hat und dadurch, dass viel Mezcal meistens eine Spontanvergärung ist, wo man also keine Hefe hinzugibt, sondern es der Natur überlässt, sind in der Regel 20 bis 30 Mikroorganismen da am Spiel und dementsprechend, ob diese Fermentation oder sagen wir mal in einem Tal neben einem Fluss stattfindet oder in der Wüste oder auf dem Berg unter Pinien, ist das Spektrum dieser Mikroorganismen riesig. Das heißt, das ist etwas, was er studiert hat oder sich erlernt hat. Und er ist mit mir in der Mikrobiologie dann tätig, Organismen zu isolieren, anzuzüchten und zu experimentieren mit. Genau.
Also bei Mezcal ist es ja auch Wahnsinn, was dafür, wie vielfältig die Spirituose ist, weil es ja im Endeffekt, also gefühlt für mich ist Mezcal die Spirituose, wo jeder Farmer in Mexiko seinen eigenen Mezcal macht und somit schon von Farm zu Farm ein komplett anderes Produkt ist, weil jeder wahrscheinlich seine eigene Handschrift hat. Und da ja schon eine wahnsinnig große Variation gibt bei dem Produkt. Mescal ist ja in Deutschland gefühlt noch nicht wirklich so angekommen, auch wenn es immer wieder prophezeit wird.
Ja, liegt an Bürokratie auf mexikanischer Seite.
Okay.
Das erste Projekt, was wir als Free Experience gemacht haben, waren diese 2,5 Monate, die ich in Mexiko verbracht habe. Haben wir die Genehmigung bekommen und das halbe Dorf beauftragt, wilde Agaven aus der Umgebung zu ernten. Und nicht nur irgendwelche, sondern vor allem die Tepestate. Das ist eine wilde Agave, die bis zu 35 Jahre braucht zu wachsen. Die wir dann auf der Farm verarbeitet haben und wir 450 Liter davon produziert haben. Aber das wird mal ein anderer Podcast, wenn die Flaschen endlich nach Deutschland kommen.
Da sind wir gern
Ja.
dabei. Also wir sind zwar ein Whisky-Podcast im Step 1, aber wir geben uns auch anderen Themen hin und sind da ziemlich offen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es diese Agavenproduktion, dass da auch viel Geld drin steckt in Mexiko und dass bewaffnete irgendwie Sicherheitsleute da die Felder bewachen, damit die nicht irgendwie da geplündert werden über Nacht. Ist das eine Geschichte, die so nicht stimmt? Also wächst das da überall so wild rum, dass man sich das einfach einsammeln kann? Oder ist das tatsächlich ein ganz rares Gut in Mexiko, wo was gezüchtet wird und behütet wird und quasi bewaffnet gesichert werden muss?
Also das kommt auf Staat zu Staat drauf an. Manche sind mehr von den Narcos verwalten als andere. Und ja, wilde Agaven gibt es überall, aber es ist ein enormer Aufwand, wie wir es zu spüren bekommen haben, diese zu ernten. Man braucht einen Esel, man braucht Macheten, man muss sich Wege durch Gebüsch schlagen, um überhaupt an diese Agaven heranzukommen. Und es ist natürlich sehr viel leichter, einen Farmer zu überfallen, der die letzten 7, 8 Jahre eine bestimmte Agavensorte angebaut hat und diese kurz vor der Ernte ist. Die
Okay, verstehe.
werden schon gerne überfallen. Das ist auch sehr viel leichter zu bekommen. Und das ist, wie gesagt, stadtabhängig. Ja. Also wir, Sphere Experience, wir sind, ich nenne es eine Kuckucks-Distillerie oder eine Gypsy-Distillerie.
Ja.
Also wir haben nicht unsere eigene Produktionsstätte, wir haben aber so einen großen Freundeskreis, dass wir bei unterschiedlichsten Distillerien jeweils One-Off-Batches produzieren können. Und dadurch, dass wir die wissenschaftliche Forschung auf dieses Projekt machen und Zugriff auf Mikroorganismen haben, die nicht kommerziell verfügbar sind, haben andere Destillerien großes Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten, um diese Special Batches zu machen. Vor allem wie zum Beispiel Neck Nieren, die durch uns dann eine Nische an Kunden erreicht, die sie so sonst nicht erreichen würden. Und wir wiederum dann die nachhaltigen, eher kommerziellen Kunden auch mal deren Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, okay. Also ist es im Endeffekt so, ihr habt ja, also ihr habt keine eigene Brennerei, aber durch eure Kontakte, Freunde aus der ja, Brennereizunft, sage ich mal, könnt ihr euch dann ab und zu mal, wie zum Beispiel bei Nicknien, einnisten und ihr könnt habt dann quasi freie Hand. Ihr könnt dann quasi für eine Woche oder zwei oder drei oder je nachdem, wie lange ihr dafür braucht. Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr auch so jetzt ein Produkt entwickelt habt mit so super, super langen Fermentationszeiten, die, glaube ich, irgendwie die Monate gingen oder so. Wie funktioniert das dann?
Es ist nicht so, dass wir wirklich der Kuckuck sind, der das Ei in ein fremdes Nest legt. Ja? Es ist
Ja.
immer ein Wissensaustausch und das ist ja das Schöne, das Wichtige,
Ja.
Transparenz und Wissensaustausch. Und bei Negnin war es so, dass wir letzten Oktober 2 Wochen bekommen haben, die Brennerei zu nutzen.
Mhm.
und wir über 4 Monate die wissenschaftliche Arbeit dazu geleistet haben. Und dann durften wir 2 Wochen lang 100.000 Liter Wort produzieren, vergären, destillieren und teilen uns den Fassanteil. Das heißt, wir haben 31 Fässer produziert. Ja. Davon gehört die Hälfte uns und die andere Hälfte Necknien. Werden es aber in, wer weiß, 6, 8, 10, 12 Jahren als Kollaborationsflasche auf den Markt bringen.
Sehr cool.
Das war mit dem neuseeländischen Mikroorganismus. Mit Aurora Spirit haben wir eine Kollaboration, wo wir ebenfalls Covid-bedingt jetzt deren Brennerei nutzen durften, weil deren Eigenproduktion ein bisschen niedriger war dieses Jahr.
Ja.
Und ich habe letztes Jahr über 2 Monate Covid-Zeit dann in Norwegen wieder verbracht. Ich habe 500 Kilo getorftes Malz aus Großbritannien bestellt und habe mit Originalkulturen, Quake-Originalkulturen, 3 verschiedene Fermentations-Batches gemacht. Mhm. Und zwar Quake ist etwas, was ja derzeit viel Aufmerksamkeit bekommt.
Also okay, norwegische
Farmhouse-Hefe.
Ja. Okay, genau.
Bekannt sind ja die Belgier mit deren Saison-Bier oder auch die Franzosen mit deren Saison-Bier. Und die Norweger sind derzeit extrem auf dem Radar, weil durch Norwegens Abgeschiedenheit deren Hefezucht, also ungewollte Hefezucht,
ja.
Über die letzten hunderte von Jahren so enorm isoliert war, dass es ein eigener Stamm wurde und amerikanische oder auch dänische Hefebanken oder Züchter haben daran Interesse gefunden, haben diese komplexen Kulturen analysiert und dann einzelne Hefestränge isoliert und kommerziell verfügbar gemacht. Was für mich aber alles andere ist, als den Charakter, den man durch eine Originalkultur bekommt, wo mehrere, teilweise 10, 15 solcher Hefestränge miteinander konkurrieren. Teilweise auch noch Bakterien mit drin. Und wir arbeiten oder wir gehen halt auf die Farmen zu und fragen, ob sie dazu bereit wären, uns etwas von deren Originalkulturen zu geben und wir einfach deren Namen dann erwähnen als Dankeschön und vielleicht auch mal ein, zwei Flaschen.
Das lohnt sich ja. Ich habe heute mal geguckt, was so eine Flasche gerade irgendwie kostet. Also man bekommt sie irgendwie, also es funktioniert, glaube ich, immer so, 2-mal im Jahr kommt ein Release, ne?
Bei uns?
Nicht bei euch, aber bei Nordic Spirits.
Aurora Spirits.
Ja. Zum Beispiel jetzt nur auch, dass da sehr, sehr große Nachfrage auch nach ist. Das Die Brennerei an sich ist, glaube ich, auch noch jung. Mhm. Gehen die einen ähnlichen Weg wie das, was ihr jetzt dort quasi an Experimenten gemacht habt? Oder wie funktioniert das dann?
Unabhängig davon bin ich auch Teilinhaber von der Aurora Spirit Distillery.
Ah.
daher habe ich die Möglichkeit, Destillerie mehr zu nutzen als andere Brennereien. Und ich mache bei denen offiziell die Forschung und Entwicklung nebenher. Primär aber auch den Whisky. Und wir haben uns vorgenommen, über die nächsten 4 Jahre 2 Whiskys pro Jahr rauszubringen. Mhm. Jeweils auf experimenteller Basis. Also jeder Whisky ist anders, um die Wasser zu testen, was die Leute mögen, bevor wir dann den Bifrost, also das ist der Produkt, den Bifrost Whisky auf den Markt bringen. Mhm. Es werden zukünftig aber auch andere Besonderheiten rauskommen, wo ich nicht viel dazu sagen kann. Eins kann ich sagen, dass wir seit mehreren Jahren daran sind, alte Gerstensorten dort oben wieder anzubauen als erster in der Arktis. Und wir haben zwei Erntemaschinen, die wir vom Staat gesponsert bekommen haben, um die dann bei den Bauern zu ernten. Und wir melzen die sogar selber in Kollaboration mit Bonsag Malt, ungefähr halbwegs entlang der Küste in Norwegen. Und ähnlich wie bei Nagnin darf ich privat für Spheric Spirits die absolut extremsten Experimente durchführen. Und auch da ist dann wieder 50-50 Besitz des Fasses. Die interessanteste Fermentation momentan ist eine Art, also ein belgisches, lambisches inspiriertes Verfahren auf Whisky, wo ich die Würze für die Whiskyherstellung ausnahmsweise mal gekocht habe, also um zu sterilisieren, etwas, was man ja normalerweise nicht macht. Und diese dann über Nacht draußen zwischen den Birken abkühlen lassen habe, damit die lokalen Mikroorganismen sich darauf niederlassen. Und das ist seit circa einem halben Jahr jetzt am Vergären und wird wahrscheinlich auch ein Jahr mindestens gern, bevor ich es destilliere. Wow. Das wird höchstwahrscheinlich nur ein Quarter Cask, 125 Liter. Und ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Ich habe den pH nicht angepasst. Was bedeutet, die ersten Monate hat man quasi jeden Mikroorganismen, der überhaupt in der Luft war, auf dieser Party auffinden können. bis dann irgendwann mal der Löwe die Hefe sich durchgeschlagen hat und durch die Sekretion von Säuren und Alkohol andere Partygäste verjagt hat, dann das Festmahl, also den verfügbaren Zucker für sich selbst zu haben. Und das wollen wir auch, denn wir brauchen Alkohol für die Destillation von Whisky.
Ja. Also, aber ist ja interessant, weil ich kann mir schon vorstellen, dass so wirklich ganz, ganz früh in den wirklichen Anfängen überhaupt der Destillation, dass es so auch funktioniert hat. Ne? Man hat irgendwann mal vielleicht ein Bier hergestellt, das hat vielleicht aus Versehen gekocht, das stand dann irgendwo mal draußen und dann hat man durch Zufall mitbekommen, okay, das passiert eben genau das jetzt trotzdem, obwohl es vielleicht ungewollt gekocht hat oder man hat dann vielleicht auch mitbekommen, okay, da entsteht was ganz Tolles. Kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so ein Schritt zurück ist, der für uns aber schon wieder ein Schritt oder heutzutage ein Schritt nach vorne ist.
Modern.
Experimentell ist, total experimentell ist.
Ja. Die meisten Spontanvergärungen, die da draußen passieren, sind nicht spontan, denn die Gefäße, in denen vergoren wird, bereits viel vergoren wurde. Und es gibt keine bessere Herberge als Holz. Das heißt, was wir machten, ist, wir haben, wie gesagt, die Würze sterilisiert, den Fermentationskessel, der ist steril und ist total luftdicht, sodass absolut nichts anderes in diesem Container, in diesem Fermenter zu finden ist, bis auf die Mikroorganismen, die in dem Wald in der Nacht sich darauf niederlegen konnten.
Braucht auch jetzt muss man vielleicht auch sagen, dass es ja so ist, dass die Industrieproduzenten von Alkohol ja genau sowas auch gar nicht wollen. Ja. Ne, weil die wollen ja morgen den gleichen Whisky verkaufen wie übermorgen und überübermorgen. Also möglichst ein standardisiertes Produkt herstellen, was ja eigentlich dem zuwiderläuft, also konträr eigentlich zu dem ist, was ihr treibt.
Nicht ganz konträr, denn am Ende der Fermentation werde ich die Hefen, die am Boden des Fermenters sind, einmal in eine Hefebank geben, aber auch zukünftige Fermentationen dann durch selbstpropagierte Hefen aus diesem Fund verwenden. Mhm. Was bedeutet, okay, ähnlich wie Christian Hansen damals im 19. Jahrhundert die erste Hefe einfrieren konnte, um genau diese Beständigkeit der Welt zur Verfügung geben, werden wir es machen. Wir haben aber unseren eigenen arktischen Mikroorganismen isoliert oder gefangen.
Cool.
Trapped.
Ja. ich erinnere mich zum Beispiel jetzt auch, irgendwann gab es doch von Glenmorangie so eine Sonderabfüllung. Die haben ja auch irgendwie die Hefe, wie hieß das Ding, Spios oder sowas. Oder ich weiß nicht, welcher das war. Auf jeden Fall haben die Hefen, die sie auf ihren Feldern gefunden haben, isoliert und dann für ihren Whisky verwendet und haben da so eine Sonderabfüllung rausgebracht. Ganz ich weiß gerade nicht mehr, wie
das war der Glenmorangie Alter und das war ein ganz schrecklicher, ganz schrecklicher.
Okay. Okay. Aber ja, also auch die Großen experimentieren.
Ja. Andererseits, für mich ist das so eine, ich experimentiere, um cool zu sein, Sache. Es ist sehr leicht, vom Getreidefeld in einzelnen Mikroorganismus zu isolieren und dann genau diese einzelne Hefe zu verwenden, um dann eine ziemlich kontrollierte Gärung zu machen.
Okay.
Aber das Interessante ist, wie gesagt, die Fermentation ist wie eine Party, wo alle am Tisch sitzen und essen. Und wenn man nur eine Person an diesem Tisch hat, dann ist es weitaus gediegener, als wenn du dich mit den anderen konkurrieren musst. Das heißt, ja, in der Welt der Mikrobiologie werden in solchen Kofermentationen Fermentationsnebenprodukte erzeugt, die in einer isolierten Fermentation nicht zustande kommen. Und die bringen dann wiederum Komplexität. Ja? Das sind meistens auf Kosten von Alkohol. Das heißt, deswegen haben wir 200 bis 300 Liter Alkohol auf die Tonne Getreideausbeute anstatt Diageo 420. Mhm. Aber dafür haben wir Komplexität.
Ja. Also haben wir jetzt schon im Endeffekt zwei Faktoren. Einmal, mehrere. Also das sind ja wirklich dann viele, also jetzt schon, wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, einmal die Sauberkeit der Gerätschaften, die Komplexität verspricht, wenn sie nicht ganz so sauber waren, kann ich mir schon vorstellen, früher, ne? Nicht alles so wirklich sauber gemacht. Dann hast du gerade gesagt, was ja auch da so ein bisschen mit reinspielt, dass die Vielfalt an Mikroorganismen, die dann, das, was ja da auch so, wie gesagt, so ein bisschen mit verbunden ist, dafür verantwortlich ist. Und was ich mal gehört habe, das war ganz witzig. Und zwar, ich weiß gar nicht, es war bei irgendeinem Stammtisch oder so und hat irgendjemand auch gesagt, was glaubt ihr, warum die Produkte aus den 60er und 70er Jahren zum Beispiel auch so alte Artbacks und so unfassbar gut waren? Meistens waren das die Sachen, die um die Winterzeit gemacht wurden, wo die Leute einfach vergessen haben, dass eben noch eine Fermentation stattfindet. Und haben dann einfach mal das Ganze übers Wochenende oder sind in die Ferien gefahren und das stand halt in den Tanks noch. Und dann gab es halt so diese Zeit, die dann hinzukam. Und das waren dann diese Superprodukte wohl, die man heute so in Auktionen für unbezahlbare Preise noch bekommt. Ja?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also der Lactobacillus, der meist vertretene Mikroorganismus auf unseren Händen zum Beispiel, er produziert, wie gesagt, Säuren, also Lactic Acid, Milchsäure. Und Ester, wie gesagt, Aromen, also flüchtige Aromen, die wir in der Nase als alles Mögliche wahrnehmen können, entstehen primär durch Alkoholsäurereaktionen.
Ja.
Das bedeutet, wenn man wenig Säure auffindet, dann hat man nun mal auch weniger Ester.
Ja.
Ja, das heißt, wenn es einmal schmutziger ist, hat man mehr Lactobacillus, aber auch durch lange Fermentationszeiten kommt der Lactobacillus wieder ins Spiel, weil er dann
Ja.
sterbende Hefezellen
Ja.
verwerten kann.
Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was die große Industrie gerade hat. Die lässt im Endeffekt so lange fermentieren, bis die Hefen absterben, das heißt, bis ein gewisser Alkoholgrad erreicht ist. Und dann war es das, weil man möchte ja Alkoholausbeute und alles, was darüber hinausgeht, geht wahrscheinlich dann wirklich in diese mikrobiologische Richtung, wo dann die Bakterien wirklich anfangen, wo die Säuren dann mit dem Alkohol reagieren und wirklich die Geschmäcker, die Ester entstehen, ne?
Ja, also die Säuren werden dann kreiert und die
Mhm.
Esterifizierung findet dann meistens in der Wash Still
Okay,
statt, wenn dann die
okay.
Energie mit eingefügt wird.
Okay.
Aber der größte Faktor ist nicht nur die Alkoholausbeute, sondern die Zeit. Bei Negnieren ist uns das aufgefallen. Die gute Annabelle hat ja eine Vergangenheit bei McBain in London, also Finances. Das heißt, viele ihrer Investoren von McNeil sind wahrscheinlich Finanzgurus.
Mogule,
Und da ist ganz klar Fermentationszeit. Ja? Also wenn man wie Diageo oft in 24, in 48 Stunden etwas komplett vergären kann, oder die Thomson-Brüder in 10 Tagen, dann hat man einen Faktor vom Fünffachen, was am Ende ordentlich aufs Kapital ausschlägt.
ja.
Und dann gibt es Hefen, wie zum Beispiel die Karmhefe, die halt auch ganz gerne mal Alkohol verspeist für ihr Leben. Das heißt, man hat sogar eine Reduzierung von Alkohol.
Ah, okay.
Deswegen, das ist natürlich etwas, was die Großen nicht wollen, aber genau.
Und ich hatte, Olli hat es vorhin schon erwähnt, die Typbrennerei in Dänemark. Wir hatten ja die zwei Jungs zu Gast und haben dann auch nach sowas gefragt, wie, ja, wie lange fermentiert ihr? Und gucken sie uns an und zucken mit den Schultern. Naja, keine Ahnung, das ist dann halt in den Tanks und manchmal so 2 Wochen oder so. Eigentlich ja, 2 Wochen, manchmal ein bisschen länger, ne? Und die haben sich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Die haben das Zeug angesetzt, haben es stehen lassen.
Ja, pass auf,
Und
das, nee, sie haben sich, also das
dann
war
muss.
so, die hatten in den ersten Jahren keine eigene Destille, sondern haben das in einer,
Ah ja.
Pyviski ist ein Bauernhof, ein Bio-Bauernhof,
Ja.
die eben angefangen haben, eigenen Whisky zu machen, irgendwann vor 10 Jahren oder sowas, in Dänemark, im Thy, das ist so im Nordwesten, südlich vom Skagerrak, in so einem Naturschutzgebiet. Und die hatten keine eigene Destille und haben dann quasi das Zeug angesetzt und mussten sich dann hinten anstellen in der Destille und mussten dann halt 2,5 Wochen warten, weil das da halt lag und bis die was brennen konnten. Und deswegen haben die halt so lange fermentiert. Also wie genau die Zeit war, aber die mussten halt, die haben halt gesagt, wir mussten halt warten, sorry, ne, weil wir waren nicht dran beim Brennen. Und deswegen stand das halt 2,5 Wochen.
Whisky, die muss ich mal aufsuchen und vielleicht eine Kollaboration starten.
Es ist,
Mach
ist,
das
ist,
mal.
also ist sehr, sehr interessant. Ich habe die im Urlaub durch einen Zufall entdeckt. Ist halt ein Bio-Bauernhof, ein großer. Ne, im Nationalpark. Und die haben halt parallel dazu, die haben mittlerweile eine eigene Destillationsanlage und ein Team von, was war das, Tim? 3, 5 Leuten? Ich weiß nicht
Ja,
genau.
nicht so viele, ja, die
Drei,
zwei
ne?
und
Zu
dann
dritt
noch
waren die,
irgendwie ein
ne?
paar. Ja.
Und die brennen aber
Also.
halt. Also die Personen, die sind da die ganze Zeit am Brennen oder machen und oder arbeiten halt für diese Destillerie
Ja.
und nicht mehr auf dem Hof, also nicht mehr für die Kühe und die kümmern sich halt da um diese alten Getreidesorten und so. Also ganz spannend.
Okay,
Ja.
klasse.
Ja. Wo wir gerade sozusagen jetzt den kurzen Schwenk nach Dänemark gemacht haben, würde ich sagen, nochmal ganz kurz den Schwenk in den hohen Norden. Aurora, heißt es Aurora Destillerie?
Aurora Spirit.
Aurora Distillery. Das ist ja
Distillery.
wirklich, also man, das ist ja nicht nur Norden. Also wer Norwegen kennt, ne, der denkt dann vielleicht an irgendwie Oslo, also überlege, was fällt mir noch ein, Bergen, Trondheim. Ne? Aber da, von Trondheim fährt man ja, glaube ich, nochmal 3000 Kilometer, bis man bei der Distillerie angekommen ist, glaube ich. Ne?
So aus, genau. Es sind ein bisschen mehr als 300 Kilometer über dem arktischen Polarkreis, arktischen
Viel
Kreis.
weiter ist dann nur noch Wasser, ne? Das ist so, also
Genau.
da kommt im Norden von Norwegen und Norwegen geht ja echt weit nicht viel mehr. Genau. Wie lebt sich das in so einer Ecke? Ich meine, sagst du dann, okay, ich bin jetzt hier, ich habe die Zeit, ich mache jetzt 24 Stunden vom Tag, mache ich 4 Stunden Schlafen und 20 Stunden Distillery? Oder bekommst du davon noch was mit, in was für einer Umgebung du dich da befindest dann?
Ich denke, das Beste für die Welt, um zu realisieren, wie es ist, dort oben zu arbeiten, ist entweder auf YouTube Aurora Spirit zu googeln, oder es gibt sogar eine Serie, nicht eine Serie, es ist eine Folge, die auf dem 1. ausgestrahlt wurde, wo wir eine Dokumentation über Aurora Spirit Distillery.
Ah, okay.
Es ist so, das ist eine sehr besondere Ecke der Welt, die eigentlich nur belebbar ist, weil es den Golfstrom gibt, der daran vorbeizieht. Was bedeutet, währenddessen es auf dieser Latitude normalerweise minus 40 Grad hat, findet man dort 0 Grad und lebensgute oder lebensfreundliche Bedingungen. Es ist sehr isoliert, aber Tromsø wurde von den Briten damals als das Paris des Nordens genannt, denn die Leute sind wohlhabend.
Tromsø ist der Ort, wo die Distillerie ist? Ist die Kleinstadt oder das Dorf? Oder?
Genau, das ist die nördlichste Großstadt neben Alta. Hat, ich glaube, 70.000 Einwohner und ist 2 Stunden entfernt von Aurora Spirit.
Okay.
Es ist so, Tor Peter ist der Geschäftsführer von der Aurora Spirit Distillery. Hans Olaf ist ein Arzt aus der Gegend. Und Tor Peters Frau waren gemeinsam auf der Insel Isla im Urlaub, haben sich verliebt und meinten, wir haben eigentlich die gleichen oder ähnliche Bedingungen und sind auch so spektakulär dort oben, dass man eigentlich was machen kann. Dann haben sie aber realisiert, okay, sie wissen nicht sehr viel von Whisky, also muss man sich auf Berater verlassen. Haben Neil Cameron an Land gezogen, der ehemalige Meisterblender von The Famous Grouse oder auch der Meisterdestillateur von Glen Turret, der uns berät. Für ihn ist es so ein bisschen sein Rentenprojekt. Aber auch Leute wie Blair Bowman, Dave Broom und ich, die dort halt mitwirken. Sie haben relativ schnell realisiert, okay, wir haben absolut perfekte Wasserbedingungen. Wir haben klimatisch ähnliche Bedingungen wie in Schottland. Es ist selten wirklich unter 0 Grad. Es ist immer feucht. Die haben einen alten Bunker gefunden, auf dem sie die Destillerie gebaut haben, sodass man die Bunker verwenden konnte als Lagerfläche. Das Wasser ist weich genug, um Destillate zu verdünnen, ohne das Wasser behandeln zu müssen. Aber es hat genügend Mineralien oder Ionen, dass man fermentieren kann, dass die Hefen zufrieden sind. Man hat einen Wasserfall, der eine Turbine betreibt, um die Destillerie mit Elektrizität zu versorgen. Was bedeutet, sie haben eine 1200 Liter Brennblase, die einfach mit Strom versorgt ist.
Ach, krass.
Heizelemente. und es passt einfach alles. Und dann haben sie das Geld aufgetrieben, um Aurora Spirit zu gründen.
Ja. Klingt ein bisschen nach dem Glücksfall, den du vorhin für Schottland identifiziert, also genannt hast. Jetzt nochmal quasi etwas kleiner, aber halt im Mikrokosmos mit all den Bedingungen, die es braucht, um guten Whisky zu produzieren.
Genau, ja.
Da kann man nur hoffen, dass der Golfstrom wirklich stabil bleibt, weil was man das irgendwie, ich habe heute irgendwo in den Nachrichten gelesen, dass der Golfstrom noch nie so schwach war wie aktuell.
Und Tim, ich wollte es nicht sagen. Ne?
Ich wollte es nicht sagen. Ja. Es ist wirklich so, ne? Also, und was mich wundert, du hast gesagt so, okay, da oben sind es dann wirklich um die 0 Grad und ihr rekultiviert dort auch alte Gerstensorten.
Unter anderem,
wie funktioniert denn das?
Also es ist so, es kann auch schon mal minus 20 Grad werden. Es kann auch plus 20, 25 Grad werden.
Ah, oh, okay.
Aber die Bunker selber und auch die Flüssigkeit, die sind meistens um die 2 Grad. Mhm. Sehr, sehr stabil. Ganz minimale Fluctuation zwischen Sommer und Winter.
Ja.
Das primäre Malz, das wir beziehen, kommt von Viking Malt, ist also skandinavisches Malz, überwiegend schwedisch, soviel ich weiß. Für experimentellere Batches verwenden wir Flow Malten Indigenous Barley Varieties von Bonsack Malt.
Okay.
Das ist ein also unglaublich
interessanter. Die einheimischen Sachen dann.
Genau. Es ist ein Amerikaner, hat auch einen PhD, also einen Doktortitel, so wie ich weiß, in Agrarwissenschaften, der eine norwegische Frau geheiratet hat und eine Melzerei gegründet hat, wo alles nicht mit Malting Drums läuft, sondern tatsächlich Flow Malten.
Ja. Okay.
Mit ihm arbeiten wir zusammen und wir ernten derzeit 10 bis 20 Tonnen pro Jahr. Also sehr wenig, um unsere komplette Produktion mit eigenem arktischen Malz zu versorgen. Wir werden wahrscheinlich auch nie dorthin kommen, aber wir werden langsam mit mehr und mehr Bauern zusammenarbeiten, um irgendwann mal das Volumen stets zu steigern.
Das ist ja das gleiche Problem, das die Insel Eila auch hat, ne? Limitierte Ressourcen in Form von Gerste. Ich meine, die Insel ist klein, man kann jetzt diese ganzen Eila-Bali-Sachen auch nur zu einem begrenzten Grad anbieten. Ne? Und alles andere wird ja bei denen auch zugekauft. Und ich glaube, es sind ja im Endeffekt auch nur Bruichladdich und Kilchoman, die das wirklich so vorantreiben auf der Insel und ähnlich. Also zu 100% ist also sehr, sehr schwierig. Aber habt ihr euch dann im Endeffekt bei Aurora Spirits darauf festgelegt zu sagen, okay, das Malz bzw. die Gerste soll trotzdem aus Skandinavien kommen, also Nordeuropa im größeren Rahmen? Oder wird auch, wäre es in Ordnung, keine Ahnung, aus Polen, Ukraine zum Beispiel zuzukaufen?
Soviel ich weiß, kommt alles aus Schweden, aus Skandinavien. Okay. Da muss ich aber auch nochmal genau nachhaken. Ich vermute nicht, dass Viking Malt sich im Regelfall von anderen Ländern bezieht, aber das ist bestimmt auch saisonal abhängig.
Okay, sehr cool.
Wir können gerne auch mal einen separaten Podcast über Aurora Spirit halten mit ein paar Verkostungen.
Ich habe den Eindruck, Eindruck, dass wir jetzt schon irgendwie quasi mehrere zukünftige Podcasts hier heute Abend festgezurrt haben. Nein, ist super spannend. Also
hoffentlich.
Man sieht ja, man hört ja, unsere Hörer hören ja heute Abend halt eigentlich so eine Mischung aus Kulturgeschichte des Whiskys, worüber wir die ganze Zeit reden. Ne? Also irgendwie von der Vergangenheit bis heute über ein globales Projekt der Spirituosenherstellung bis hin zu den Einblicken, die du auf einer biologisch-chemischen Seite und dann aber auch noch mit praktischer Erfahrung unterfüttert hier so darlegst. Und das ist natürlich eine Bandbreite, dass wir, also sehr, sehr, sehr toll, das macht richtig Spaß und danke erstmal. Dazu so ein kleines Zwischendanke. Wir sind nicht fertig, ne, aber ich wollte es auch nur einmal sagen, weil mir macht das irre Spaß, ne? Mir macht es Spaß, hier zuzuhören. Und da könnten wir jetzt über 1000 Themen sprechen. Da hast du völlig recht, da könnten wir alles Einzelpodcasts machen.
Ja.
Nochmal zu Spheric Spirits so.
Danke.
Also ihr seid eine Company, die investiert, also ihr seid eigentlich keine Kuckucksdistillerie. Ich habe vorhin überlegt, so ein Kuckuck, der schmeißt ja quasi den Vogel, der eigentlich ins Nest gehört, dann irgendwann raus und übernimmt die Distillerie. Das seid ihr nicht. Ne, so, aber auch wenn so ein Kuckuck sich ja im Logo vielleicht ganz gut machen würde, obwohl das ist, glaube ich, ein grauer, langweiliger Vogel. Ich weiß gar nicht. Das ist nicht so wie der Redbreast, ne? Nicht wie das Rotkehlchen. Ich habe verstanden, ihr kooperiert mit vielen Distillerien, ihr gibt Know-how ab, bekommt dafür auch Produktionskapazitäten und Möglichkeiten, für euch Spirit zu machen. Ihr lagert den, ihr wollt den irgendwann auch verkaufen. Wenn man jetzt bei euch auf die Homepage geht, ist das ja nicht ein riesen Shop-Angebot mit hunderten von Destillaten und sondern das ist ja alles noch relativ klein gehalten mit, wie ich gesehen habe, Obstbränden, da war Erdbeer, habe ich gesehen, und noch ein paar andere Dinge. Ich habe jetzt vergessen, was das andere war. Und ihr habt auch zugekaufte Whiskys, die ihr da irgendwie bottelt. Also das ist so, was man, wenn man jetzt in den Shop reingeht, erstmal so wahrnimmt. Das heißt, ihr produziert für euch mit anderen Destillerien. Macht das Bild mal so ein bisschen rund, damit wir ein bisschen besser diese eure Idee von der Company verstehen.
Okay. Gerne, wir sind ein sehr komplexes Business, deswegen braucht es auch ein bisschen
länger. Alles gut, wir sind im Podcast, wir haben Zeit.
wie gesagt, primär ist der Sinn und Zweck von Spheric Spirits absolute höchste Innovation auf sehr traditionelle Whisky-Produktion zu betreiben, und das in Kollaboration. Ja? Also mit Negnin haben wir bereits eine Kollaboration gemacht. Mit Aurora Spirit haben wir bereits mehrere Kollaborationen gemacht. Mit den Thompson-Brüdern stand eine Kollaboration in der Pipeline, die aber leider durch Covid zerbrochen wurde, genauso mit East London Liquor Company. Wir beschränken uns aber nicht nur auf Whisky, obwohl Whisky für uns Leidenschaft ist und vom Gaumen her einfach unglaublich toll ist. Wie gesagt, wir sind auch interessiert an Mezcal, die wir selber auch schon produziert haben. Wir machen aber auch zukünftig geplant einen komplett spontan vergorenen Obstbrand in Kollaboration mit einem Obstbrenner in Südtirol und dem höchstgelegenen Weingut Europas, wo die Trauben biodynamisch gebaut werden. Wir bekommen die Dresdner der Weißweinherstellung, lassen die wiederum mit einem Gärstarter, also einer ihrer Weinflaschen, angären, und dann destillieren wir das zu einem biodynamisch spontan vergorenen Grappa. Das heißt, wir sind Innovation und Wissenschaft im Bereich Fermentation von Rohstoffen, meistens auch sonderbaren, raren Rohstoffen, mit absolutem Fokus auf Fermentation, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach ist die Destillation ein Werkzeug der Raffinerierung. Und das ist primär unser Business. Aber dadurch, dass wir ein gutes Netzwerk zu Schottland haben, wie gesagt, Dave Broom und Blair Bowman, die Thompson-Brüder, haben wir die Möglichkeit, alte und rare schottische Whiskyfässer zu kaufen, zu ersteigern, um diese dann unabhängig abzufüllen. Und die Welt ist voller mit unabhängigen Abfüllern, die günstige Destillate schnell auf den Markt bringen wollen, indem sie es finishen und was weiß ich noch alles mitmachen. Und wir wollen, wie gesagt, der Welt zu relativ erschwinglichen Preisen die guten alten Sachen aus Schottland anbieten, die den Ruhm des schottischen Whiskys verursacht haben. Und da haben wir bereits mehrere Fässer gekauft, mehrere sind auch schon abgefüllt, aber auch das ist wieder ein Riesending, worüber wir stundenlang reden können und wir es wahrscheinlich wieder in einem separaten Podcast
ansprechen. Den haben wir ja heute schon, den haben wir heute schon besprochen. Dazu ist es erstmal notwendig, dass die Lage es zulässt und wir uns hier in Leipzig dann treffen können, weil da haben wir auf jeden Fall auch richtig Bock drauf. Erstens, dich und Claudio dann mal in Real Life kennenzulernen, nochmal, beziehungsweise Olli dann auch und dann natürlich auch die Sachen einfach mal zu probieren.
Ja, gerne. Ja, die Sache der Obstbrände ist eigentlich ein ganz lustiges Ding und zwar, es gibt tausende von Obstbrennern und das sind ganz tolle Menschen und die haben alle oder die meisten haben einfach ein Kontingent von 300 Liter Alkohol im Jahr. Was bedeutet?
Was sie raushauen dürfen aufgrund von Steuervorgaben und so weiter.
Lizenzen.
Genau.
Genau. Was bedeutet, es lohnt sich für die Leute überhaupt nicht, ihr Zeug zu vermarkten oder international anzubieten. Aber es sind wirklich die tollsten Produkte. Also die Praktika, die ich damals in Südtirol gemacht habe, der Kerl verbringt eine Woche Slowberries, also Schlehen, per Hand zu ernten im Winter nach Frost mit per Hand an dornigen Gewächs, um letzten Endes 10 Liter Destillat zu bekommen. Und das macht er auch nur, weil im Dorf genügend Obstbrenner sind, wo man dann angeben kann. Ja, mein Destillat ist besser, schau mal, was ich gemacht habe. Das verkauft er. Kein Mensch würde das jemals kaufen und vor allem nicht zu einem Preis, wo es sich rentiert, sowas dann nochmals zu produzieren. Mhm. Und da hatten wir dann halt die Idee, komm, wir müssen die Jungs repräsentieren und als Kollektiv kann man dann auch die Volumen erzeugen, um zum Beispiel, wie wir es tun in London, das Zeug dann anzubieten. Das heißt, in Gesamtheit ist man stark. Das heißt, wir haben unsere Flasche und unser Wiedererkennungsetikett, aber der Fokus ist komplett auf den Namen des Produzenten, seiner Lage und eine detaillierte Beschreibung, wie er arbeitet, was er für eine Anlage hat, wie das Obst wuchs, verarbeitet wurde, wie es destilliert wurde.
Das hat für mich zum einen so ein bisschen den Genossenschaftsgedanken, ne, zusammen im Endeffekt für eine gewisse Region zu stehen und zum anderen auch dieser Trend, der hoffentlich auch weitergeführt wird, von einer totalen Transparenz und damit auch, Olli und ich hatten hier zum Beispiel im Podcast relativ häufig darüber gesprochen, warum wird denn ein deutscher Whisky gebrannt? Was soll das? Wir haben so viele gute Obstbrenner, wir haben wir haben einen Korn, ja, einen Lagerkorn gibt es vielleicht auch, warum muss jetzt jeder Whisky brennen? Und das war dann auch so eine Frage, die uns oft beschäftigt hat. Natürlich, weil man Geld damit verdienen kann, natürlich, weil die Nachfrage da ist, aber auch, wie du gerade sagst, ne, Südtirol, Alpenvorland, selbst hier ums Eck bei uns gibt es genügend Obstbrenner, die wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Handwerk machen, was aber nie jemand zu Gesicht bekommt.
Ja, das ist gut gesagt.
Ich finde ganz kurz, ich muss eins nochmal sagen. Ich habe hier gerade bin hier bei euch im Shop und habe hier einen Erdbeerbrand mal offen. Ja, also habe sozusagen, bin da drauf geklickt, muss so eine Flaschengröße einstellen. 300 Milliliter ist die große Flaschengröße. Also etwas weniger als eine halbe Standardbottle. Und dann hast du bei Produktinfo Sachen stehen, die du normalerweise nie irgendwo lesen kannst, wenn du eine Spirituose kaufst. Ne, zum Beispiel, also die Erdbeersorte, dann natürlich Alessandro Secchi, das ist da der Produzent. Secchi. Ausbeute 116 Erdbeeren pro 100 Milliliter Flasche. Und das heißt, du kaufst eine 300 Milliliter Flasche und weißt, du hast ungefähr 400 Erdbeeren da drin.
Ne? Wie passen die da rein?
Kategorie Brand, Alkoholgehalt, Maischen, Fermentation, halbspontan, 3 bis 4 Wochen, geschlossener Fermenter. Wie destilliert, ne, da steht hier diskontinuierliche Double Pot Still, Kupfer, Deflegmator, Holzfeuer, /Gas,
Mator.
Die Region, etc., etc. Und natürlich 300 Liter Alkoholproduktionskapazität pro Jahr. absolut wunderbar. Also, wie gesagt, das ist, zeckt mich total.
Das heißt,
das zeckt mich total, hier gleich mal hier eine Bestellung auszulösen. Wir sprechen wirklich. Ne? Also, richtig, richtig klasse und begeistert mich hier gerade, auch wie ihr das darstellt, sozusagen, und wie ihr diese Spirituose präsentiert. Toll. Danke. Und ich habe jetzt mir die erste angeguckt und habe noch gar nicht weiter geskippt.
Hier. Die Schlehe ist interessant.
Ja. Okay. Habt ihr Schlehe? Wirklich? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Schlehe finde ich cool. Ich mag so von meiner Lebensgefährtin, der Großvater, der ist total geil. Der hat, wenn du um die Winterzeit ins Wohnzimmer kommst bei denen, Weihnachten rum, steht das Wohnzimmer voller Kanister, wo er Schlehenwein angesetzt hat selbst. Und das Zeug ist so unfassbar gut. es ist wirklich, kannte bis irgendwie vor 2-3 Jahren, wusste ich überhaupt nicht, was eine Schlehe ist. Ne? Man hat dann irgendwie von Slow Gin gehört natürlich, wusste aber nicht, dass es Schlehen sind. Und
ich muss mal kurz einhaken, das hohe Lied auf die Schlehe. Muss ich mal ganz kurz stoppen. 2,7 Liter Alkohol aus 100 Kilo Schlehen.
Ja.
Wie ich verstanden habe, mühsam aus irgendwelchen dornigen Sträuchern rausgepflückt werden müssen.
Ist das wie du siehst, prima Daumen, haben wir das Gewicht der einzelnen Schlehe gemessen. Standard Deviation. Und dann multipliziert. Zu erreichen, wie viel Schlehen man braucht pro 100 Milliliter Fläschchen. Und das waren mehrere Tausende pro Flasche. Ja. Total. Ja, aber das ist ja das Verrückte, warum die meisten Leute einfach nicht zu schätzen wissen, was ein Obstbrand ist. Ja. Ja. Man hat die gesetzliche Vorschrift, dass sämtlicher Alkohol entstanden sein muss aus der Vergärung des fruchteigenen Zuckers. Ja? Wenn man sich überlegt, dass eine Beere im Durchschnitt 5% Zucker hat, bekommt man einfach keinen Alkohol raus. Okay. Und der erzeugte Alkohol ist dann das Lösungsmittel für die komplette Frucht. Ja? Das heißt, das ist ein Wahnsinnsspektrum. Und wenn man sich dann überlegt, dass Frucht weitaus teurer ist als Gerste, ja, man hat keine Lagerzeit. Aber Obstbrand ist eine Kategorie Spirituose, die in Vergessenheit geraten ist. Ja.
Was heißt in Vergessenheit? Also es gab immer mal wieder, wenn ich an die Sachen, wie heißt er, Christoph Keller, in der Stählemühle zum Beispiel, hat er ganz schön für Aufsehen gesorgt. Jetzt zuletzt habe ich zum Beispiel gesehen, die DSM in Berlin, Deutsche Spirituosenmanufaktur, die machen ja auch total interessante Sachen. Die destillieren ja alles, was denen irgendwie in den Pott kommt. Ja. Da kriegst du ja inzwischen auch alles. Also ist aber natürlich sehr nerdig und ist sehr nischig, glaube ich. Ne? Also ich denke, auf die Masse gesehen, ist es halt relativ schwierig, allein schon wegen der Preisstruktur, weil kaum einer bereit ist, für eben so ein tolles Produkt auch ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Es findet natürlich so ein bisschen Umdenken statt. Leute geben inzwischen, es ist nicht mehr dieses Wirkungssaufen, sage ich mal. Es ist schon ein leichter Wandel in Richtung, also massenmäßig meine ich jetzt, ne? Also auf die große Breite der Gesellschaft gesehen. Es ist schon ein Wandel irgendwie da, den man mitbekommt. Immer mehr Leute interessieren sich für hochwertige Spirituosen, aber das ist trotzdem noch nischig. Sagt man das so?
Ja? Auf jeden Fall.
Wenig.
Also die meiste Freude bekomme ich, wenn ich mit dem Claudio durch den Schwarzwald zum Beispiel fahre.
Ja.
Um an die Tür zu klopfen von Obstbrennern, die mir von anderen Destillateurs, Kollegen, Freunden empfohlen wurde. Und dann ein alter Herr, dich mit absoluter Freude erstmal willkommen heißt. Ja. Und und du mit einem Strahlen auf seinem Gesicht die Brennerei wieder verlässt, weil du der Erste bist in Jahren, der wahrscheinlich so viel Obstbrand gekauft hat mit mit so einer Leidenschaft dahinter.
Ja.
Wir haben einfach Wir wecken Leidenschaft in diesen älteren Herren wieder Frauen
Das
oder
ist
auch
schön.
Damen.
Ja.
Wirklich toll.
Ich habe zwei Erinnerungen, die mir da gerade spontan ins Gedächtnis kommen. Und zwar war ich früher, ich bin ja, wie gesagt, also ich bin typischer Ossi, ne? Aber Baujahr 87, das heißt, so von der Wende habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Aber Anfang der 90er waren wir mit der Familie immer in Ungarn, im Urlaub, am Balaton. Und eine Erinnerung, die ich daran habe, ist, dass wir in einem Keller waren, richtig schöner Gewölbekeller. Und meine Eltern haben damals eine Palinka-Verkostung gemacht. Und das ist im Endeffekt, ich glaube, ungarischer Obstler oder sowas. Ne? Ich war da total fasziniert, wie der im Endeffekt mit dieser langen, riesengroßen Pipette das Destillat rausgeholt hat und die Gläser eingefüllt hat und so weiter. Das fand ich damals schon als, keine Ahnung, 5-, 6-Jähriger total faszinierend. Und als zweites, dann ein bisschen älter, inzwischen schon Klassenfahrt, 10. Klasse, waren wir in Kroatien. Und da haben wir mit dem Bus auf dem Rasthof angehalten und da stand genau das, was du gerade gesagt hast, so ein altes Mütterchen am Rand und hat den selbstgebrannten Obstler in Kroatien im Endeffekt angeboten. Und da sind wir natürlich 10. Klasse, da war uns das relativ egal, ob wir schon 18 sind oder nicht, und haben dort halt wirklich alle mal einen Schluck genommen und probiert. Ja, unsere Lehrer, ja, die saßen leider im Bus und haben davon nichts mitbekommen. Und das war so, ja, okay, ach hier, guck mal, das Mütterchen, was gibt's denn hier, ne? Und was ich vorhin schon gesagt habe, so hat irgendwie jede Region in Europa, jede Region weltweit irgendwie seine Spirituose, die da speziell ist. Man hat das, ich sag mal, Vergärbare genommen, was da ist. Und das finde ich halt so interessant. Und deswegen komme ich zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, so, warum muss man im Endeffekt dann jetzt in Deutschland auch noch Whisky produzieren?
Also zurück dazu, es sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Beim Obstbrand
Ja.
versucht man das fruchteigene Aroma zu repräsentieren, währenddessen man bei einem Whisky, vor allem wir, durch die Mikrobiologie und durch die Fermentation Aromen
Ja.
erzeugen wollen, die einfach gar nicht zum Getreide passen. Eine Sache, die
Ja.
ich unglaublich interessant fand, ist, was ist der biologische Hintergrund, warum Hefen Fruchtaromen produzieren. Und das ist einfach, um ein paar Anhalter durch die Welt zu kommen. Ja,
Okay.
man produziert
Schön.
Fruchtaromen, die dann Fruchtfliegen anlocken, so damit die Hefen auf die Fruchtfliegen steigen können, um dann an den nächsten Apfel zu gelangen. Und das ist der einzige Grund, warum ein Bier fruchtig riecht und schmeckt, genauso auch der Whisky und nicht nur nach Getreide. Einfach nur ein unglaublich toller biologischer
Das ist
Aspekt.
für mich gerade so ein Eye-Opener-Moment. Ne? Mich nerven diese Fruchtfliegen natürlich immer übelst, aber ich verstehe absolut, was du gerade sagst. Also macht halt
Der Tim wird
einfach
jetzt eine
total
ganz
Sinn.
andere Weltsicht auf die Fruchtfliege haben und wenn die dann irgendwie da ist, nein, du darfst sie nicht kaputt hauen.
Ja. Pack bitte diese Fruchtfliegenfalle weg. Das ist gut, was die macht.
Ja, und dieses Aroma, ja, das wir eigentlich bei der Whiskyherstellung produzieren wollen, was faszinierend ist, wenn dein Whisky nach Mango und nach Ananas schmeckt.
Ja.
Ich will aber nicht, dass ein Erdbeerbrand irgendwo auch ein bisschen nach Ananas schmeckt. Ja. Deswegen, es sind zwei komplett unterschiedliche Welten und beide
Ja.
haben absoluten Existenz, Grund in Deutschland.
Was hältst denn du
Definitiv.
so von der deutschen Kornbrenner-Szene?
Kornbrenner-Szene ist gut.
Die Schule, die Destillateurschule war ja in Dortmund. Da haben wir uns ein paar Kornbrenner angeschaut. Das sind auch wirklich sehr charmante Brennereien oft. Und leider ist durch den Kapitalismus, also ich bin selber als Geschäftsführer Kapitalist, aber indem sich vier, fünf Brennereien zusammentun, können sie ein Produkt anbieten, was günstiger ist als der Einzelbauer das tun kann.
Und sind wir wieder bei der Genossenschaft.
Genau, ja. So ist dann halt EAL entstanden, ja? Also Euro Alkohol, der größte Kornbrenner Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Mhm. Ja, vor allem jetzt, dass Brexit raus ist. Und ähnlich macht es ja auch wahrscheinlich Diageo, ja? Zu einem gewissen Maß, aber okay, das ist jetzt weit hergenommen. Es gibt auf jeden Fall wirklich interessante, noch existierende kleine Kornbrenner, vor allem im Ruhrpott, die immer lohnenswert sind zu besichtigen. Aber alles, was durch eine Rektifizierkolonne geht und relativ neutral das Destillat von abgezogen wird, hat natürlich nur ein gewisses Spektrum an Lagerkapazität.
Ja. Ja.
Also ich sehe ein Destillat ja immer als wieder eine Sammlung unterschiedlichster Moleküle. Ein Wodka, der zu 99% nur aus Ethanol besteht, kann in einer Fasslagerung nicht viel verursachen. Ja? Das heißt, es gibt ein bisschen Oxidation, ein bisschen Acetaldehyd, ein kleines bisschen Esterifizierung.
Aber die Zielsetzung beim Wodka ist ja wirklich ein möglichst neutrales Destillat herzustellen, oder? Also genau. Gefühlt zumindest. Das, was ich von hören sagen über Wodka irgendwie. Und ich mag Wodka, ich finde Wodka irgendwie auch cool. Allen voran, weiß nicht, ich überlege gerade, was diese Stoli fand ich immer tipptopp. Aber das Ziel beim Wodka ist ja wirklich das, was du gesagt hast, ne? 99% pures Ethanol.
Ja, und dann halt der Wasseranteil.
Ja.
Währenddessen bei einem Potstill New Make Destillat ein Riesenspektrum ist. Ne? Man hat etliche langkettige Alkohole, man hat unterschiedliche Säuren, man hat ein Vielgemisch an unterschiedlichsten Molekülen, die dann in einem Fass über Jahrzehnte lang dann auch wirklich was produzieren können. Ja? Es ist die Grundlage für chemische Reaktionen verfügbar. Deswegen braucht gewisses, in Anführungszeichen dreckig destilliertes New Make auch seine Zeit. Am besten in einem Fass, was auch äquivalent dann wenig Holzextrakt hat. Wenn dessen ein Wodka, der am anderen Spektrum einfach nichts wirklich hat für eine chemische Reaktion, und ein Kornbrand oder ein Grain Whisky tendiert dann halt doch eher in Richtung Whisky. Er ist zwar sehr viel komplexer mit seiner 94,8%igen Kappung, also Maximalkappung, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Das heißt, es ist mehr Komplexität an Molekülen vorhanden für chemische Reaktionen, aber bei weitem nicht das, was man in einem Potstill Single Malt New Make finden kann.
Ja, ich habe auch so, also das Gefühl, da geht nicht so ganz viel. Das mag jetzt aber auch da an meinen Erfahrungen einfach liegen. Im Nachbardorf meiner Eltern oder in der Kleinstadt, da gibt es eine Kornbrennerei, auch eine kleine Lokale eigentlich. Und die machen aber eigentlich genau das. Die destillieren halt irgendwie hoch. Ich weiß nicht, ob irgendwie, wie du sagtest, 95, 94, 96, keine Ahnung. Da kannst du das Weizendestillat auch mit 96% kaufen. Ich habe davon auch eine Flasche zu Hause. Damit habe ich früher, damit habe ich immer die Tonköpfe von meinem Kassettendeck sauber gemacht. Ne, mit so einem Q-Tip. Ne? oder habe dann immer...
Ach, Olli.
Nee, wirklich, das ist ja nichts, was man trinken kann. Meine Mutter macht mit sowas Eierlikör, ne, weil die halt für diesen Eierlikör möglichst geschmacklosen Alkohol haben möchte. Ja. Wenn ich mir denke, das wird einfach nur noch runterverdünnt und dann in Kornflaschen abgefüllt, dann wundere ich mich nicht, warum ich in meiner Jugend immer, also mit 14, 15, 16 sowas nicht trinken wollte oder mich immer da bitte nicht. Und wenn dann nur minus 20 Grad, dass man das irgendwie noch durch die Kehle bekommt. Ja, das ist also so meine Erfahrung an Korn. Deswegen, selbst Lagerkorn, was man ja im Norden, also ich kenne das so aus dem Norden, nicht aus dem Ruhrgebiet, weil ich in Niedersachsen aufgewachsen bin, Das war einfach nur, glaube ich, also aus meiner Perspektive war das immer nur so eine leicht hellgelbliche Flüssigkeit, die teilweise auch ewig in Fässern war. Aber das war immer irgendwie, das schmeckte halt eigentlich genauso wie das Ausgangsprodukt, nur mit ein bisschen Bitterkeit. So. Ne? Also irgendwas haben die da auf jeden Fall nicht so gemacht, dass mich da gecatcht hat. Und ich lese ab und zu mal über dass der Korn jetzt zurückkommt und dass es da viele ambitionierte Craft-Korn-Distillerien gibt oder dass da viel passiert. Habe aber ehrlicherweise noch gar nichts davon probiert. Deswegen meine Frage. Aber ist auch nochmal ein Sonderthema. Ich finde auf jeden Fall Fruchtbrände viel spannender, auch wenn es tatsächlich so ist, dass ich das natürlich auch kenne, dass man den Terrassen-Willi, also die Christbirne dann irgendwie so irgendwie auf der Terrasse in der Literflasche mit 3-4 Leuten irgendwie der guten Wirkung wegen trinkt. Das kenne ich auch.
Es gibt auch, wie gesagt, fantastische Williams Christ oder was, wo ich mich wirklich verliebt habe, ist sowas wie einen Haselnussdestillat, wo ich mir denke, Alter, wie geil ist das? Wie kann man diese Essenz aus der Haselnuss? Die Haselnuss ist per se eh nicht. Also wie funktioniert das? Aber das Problem Haselnuss hat ja keinen Zucker.
Ja,
es ist ein Geist dann oder so, ne?
Genau, es gibt den Geist und oft auch zu finden ist der Brand aus Mazeration und Destillation. Das ist dann so ein Fake-Brand, wo man rechtlich bis zu 220 Liter Neutralalkohol auf 100 Kilo Frucht oder Rohstoff zugeben kann. Mhm. Ich glaube auch dieses Riesending, Haselnussgeist war einfach extrem beliebt. Es war aber überwiegend Aroma, das einfach hinzugefügt wurde. Und dann ist das irgendwann mal aufgeflogen und dann wurden die ganzen Haselnussgeiste plötzlich zu Haselnussspiritosen. Und dann hat man gesehen, wer Aroma verwendet hat und wer nicht. Ich habe aber auch mal ein Praktikum in der Aromaindustrie gemacht, nur um zu sehen, wie wird eigentlich so hochkonzentriertes Aroma erzeugt. Und das habe ich nicht in einem chemischen Unternehmen gemacht, sondern bei Distiller unten im Süden, die wirklich aus Rohstoffen und Destillationen das machen. Auch ultra interessant. Ja. Also da wird dann halt die Haselnuss geröstet, zermahlen, in Alkohol eingelegt. Es wird destilliert. Dann wird neue Charge Haselnuss geröstet, zermahlen, in das Destillat hinzugegeben und nochmal destilliert. Das wird dann 3-4 Mal gemacht. Ja, und irgendwann mal hat man Unmengen an Haselnüssen auf eine kleine Menge Alkohol. Und dadurch ist es dann extrem intensiv.
Ja, spannend. Also das finde ich, muss ich sagen, das fasziniert mich an dir, imponiert mir auch, ehrlicherweise, muss ich jetzt mal so gestehen, dass du sagst, es hat mich interessiert und habe ich da mal ein Praktikum gemacht und habe ich mich da so reingedickt, wie man vielleicht heute sagen würde, ne, in so eine Thematik. Und hast du ja Wissen angeeignet, mit dem du dann aber wiederum irgendwas anfängst für dich so, ne, und das weiterentwickelst. Finde ich klasse. Also ist was, glaube ich, offensichtlich ja was eure Company auch auszeichnet, ne? Wenn ich das so richtig verstehe. Also das ist ja quasi der Spirit der Company, auf dem dann nachher erstellt wird, ne? Sozusagen.
Ja.
Oder?
Ja, nett gesagt, ja, auf jeden Fall. Wir lassen uns nicht einschränken von, wie gesagt, wir sind Riesenfans von Tradition, ja, und lassen uns gerne von Richtlinien wie der SWA einschränken, also das ist ja super cool. Wir mögen es aber nicht narrow-minded auf Englisch zu sein, sich von irgendwie
eingeschränkt
einschränken zu lassen, nur weil es immer so gemacht wurde. Also wir versuchen die Sachen mit einer frischen Denkweise anzugehen oder immer kritisch Sachen zu analysieren.
Auf der anderen Seite ist natürlich das, was ihr macht, irgendwie, also es scheint gerade oft so, als wäre das irgendwie total neu und Anders, auf der anderen Seite ist es wirklich natürlich, dass dieses Traditionelle, was da eben total mit reinspielt, ne? Ich finde es ganz witzig, mein Schwiegervater, der hat eine Firma und die Firma heißt Tradineo. Traditional, ne? Tradi und Neo für neu. Es ist ein Oxymoron, es schließt sich gegenseitig aus, aber es ist genau das, was ihr macht.
Ne? Ja. Ja,
also vielleicht so irgendwie neues Erzeugen auf alten Wegen oder so.
Ja. Wir müssen uns leider auf die nächsten 5 Minuten limitieren.
Was heißt leider? Also ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Benedikt, das war ein wunderbarer Abend. Ich bin Feuer und Flamme, würde jetzt natürlich gern in den letzten 5 Minuten von dir wissen. Ja, wirklich, was kommt? What's next? Was treibt ihr gerade so? Was sind jetzt die Dinge, die wir und unsere geschätzten Zuhörer, die sich jetzt natürlich mit Cyric Spirits und mit dir als Person auf dem Instagram-Kanal und weiß der Geier was, auf welchen Wegen auch immer, irgendwie zu dir und zu eurer Company finden, was können die erwarten, was kommt, what's next?
Wir haben nicht im Kopf eine Grenze, was unsere Whisky-Reifung angeht. Was bedeutet, ich kann nicht sagen, ob wir euch in 5 Jahren oder erst in 15 Jahren unsere ersten Eigenproduktionen an Whisky anbieten können. Das heißt, da muss man sich wirklich einfach man muss einfach abwarten.
Entschuldige, Benedikt, das ist keine gute Antwort. Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin nicht 12, weißt du? Nein, alles gut, das war nur ein Spaß. Jetzt geh weiter.
Ja, ja. Das heißt, wir sind aber auch nicht in einer Position, wo man verkaufen muss, glücklicherweise.
Okay.
Wir haben natürlich aber auch vor, wie gesagt, tropische Aromen und extreme Komplexität ins Destillat zu gewinnen durch die Fermentation. Was bedeutet, wir hoffen uns, dass die Reifung dadurch verkürzt wird, aber das ist dann auch einfach nur im Horizont geschrieben. Wir werden höchstwahrscheinlich erst nächstes Jahr, auch wenn es dieses Jahr geplant ist, aus Food Waste, also Lebensmittelabfall an Bananen, eine spontan vergorene Wairagi in London produzieren.
Das klingt abgefahren.
Was ist ein Wairagi? Das musst du mal kurz erklären, glaube ich.
Wairagi ist ein Bananenbrand aus Afrika, vor allem aus Uganda, auch Wogen genannt. Und zwar habe ich einen Bananenbrand gemacht und ein Bananenbrand, die Banane dafür ist erst reif, wenn sie wirklich schwarz ist. Ja? Also wenn die Schale unbeschädigt und eingedellt richtig reif wird, richtig braun. Das heißt, in dem Moment, wo ein Supermarkt oder ein Großhändler Bananen nicht mehr verkaufen möchte, sind wir erst langsam interessiert. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit, Tonnen an Bananen zu verwerten durch die Vergärung, teils Spontanvergärung, teils eine Farmhouse-Hefe, um dann ein Destillat zu erzeugen, was dann in den Whisky-Fass kommt. Und das wird dann wahrscheinlich erst schon nach 1, 2, 3 Jahren zu verkaufen sein. Das heißt, das wird wahrscheinlich eine der ersten Sachen sein, die von uns auf den Markt kommen wird. Von unseren Eigenproduktionen abgesehen, werden wir versuchen, ca. 5 Einzelfassabfüllungen an raren und alten schottischen Whiskys auf den Markt zu bringen. Sowohl wie einmal im Jahr durch Deutschland, Südtirol und Österreich in der Schweiz fahren, um Obstbrände der jeweiligen Jahres, also Vintage, einzukaufen, um dann auch der Welt zur Verfügung zu stellen. Und unser Mezcal, den wir vor 3 Jahren produziert haben und aus bürokratischem Albtraum weiterhin noch in Mexiko ist, auch der wird wahrscheinlich dieses Jahr endlich hier eintreffen. Genau, das ist momentan so auf dem Horizont.
Das klingt wahnsinnig spannend. Beziehungsweise ich sehe es an Ollis Lächeln gerade durch die Kamera. Wir freuen uns extrem darauf. Wir können aktuell ja schon auf eure Website, wir haben gerade schon über die Destillate gesprochen. Es gibt außerdem ein Blended Highland Whisky. Blended Malt Highland Whisky aus dem Jahr 1988. Genau. Auf eurer Webseite schon zu kaufen bereits. Also von daher, das Erstwerk ist schon verfügbar. Schaut einfach mal vorbei auf wewantfunk.com oder auf sphericspirits.com. Beide Seiten führen dann zum Glück, sage ich mal. Ich finde das Label total geil. Das ist so 80er-Jahre mäßig. Und wo wir gerade so bei 80er-Jahre mäßig sind, komme ich nochmal kurz dazu, was wir ja immer so machen, wenn wir so ein paar Gäste bei uns im Podcast haben. Und zwar fragen wir unsere Gäste ja immer so, was würdet ihr an Musik zu einem guten Dram hören? Und die Frage habe ich Benedikt auch gestellt. Und Benedikt hat mir zwei ziemlich, ziemlich geile Lieder geschickt, die ich auf jeden Fall feiere, aber die absolut zum Label von der ersten Abfüllung passen.
Let Hau mal the raus, music Benedikt. Was, play.
Das nicht ganz, aber ähnlich. Was hast du dir ausgesucht?
Ich New Order von Blue Monday.
Genau, also richtig. Und was war das zweite?
Das zweite ist Bonnie M. Ma Baker.
Sehr geil. Als du Blue Monday geschickt hast, war ich auf jeden Fall da. Ich war heute Nachmittag im Garten und habe gleich direkt irgendwie eine Bluetooth-Box angemacht und das Ding reingeschmissen. Fand ich mega cool. Bonnie M. ist auch cool. Ja. Wir packen es mit auf die Playlist für euch da draußen. Hört einfach mal rein. Wie gesagt, schaut bei Spheric Spirits mal vorbei. Und was mich besonders freut, ist, dass heute nicht das letzte, sondern nur das erste Mal ist, dass Benedikt bei uns zu Gast war. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die folgenden Podcast-Folgen, Episoden, wo du mal bei uns zu Gast bist. Denn mir kommt so vor, als wäre da noch relativ viel zu besprechen.
Auf jeden Fall. Ich habe ein riesen Lächeln auf dem Gesicht, weil ich mich einfach darauf freuen werde, mit euch persönlich in Leipzig zu verkosten.
Das wäre ein absoluter Traum, lieber Benedikt. Auch von mir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Wirklich waren super 2 Stunden. Hat mir total viel Spaß gemacht. Danke für die Einblicke in eure Company, in dein Leben und was du so gemacht hast. Und ich freue mich auch auf mehr und von daher vielen, vielen Dank und
immer gerne.
Schön, dass du da warst in unserer Show.
Ganz genau, danke schön.
An euch da draußen, tschüss, bleibt gesund und bis nächste oder vielleicht auch übernächste Woche mal sehen. Tschüss.
Bye, bye.
Ade, bye, bye.